Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 387. Episode des Podcast Freiburg. Der 20. Spieltag ist vorbei. Der SC Freiburg hat auch nach Lille nochmal zu später Stunde ein Gegentor gefressen und spät verloren. Diesmal war es nicht Legende Olivier Giroud, sondern nicht Legende Ermedin Demirovic. Und ich bespreche das Ganze hier mit Paddy, aber wir beide werden nicht nur über das Stuttgart-Spiel sprechen heute.
Nee, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, denn irgendwie gab es, jetzt haben wir schon englische Wochen und trotzdem gibt es auf einmal Themen, die man am Samstag bei der letzten Aufnahme, die ich mit Julian hatte, noch nicht im Kopf hatte, dass sowas passieren würde.
Ja, vielen Dank an unsere liebe WhatsApp-Gruppe, die den Link, wenn ihr da teilnehmen wollt, den gibt's in den Shownotes. Da geht's heiß her, vor allem in den letzten 24 Stunden. Das Thema war der Abgang von Junior Adamu zu Celtic Glasgow und damit verbunden auch die Transferpolitik, der Ausblick auf die Rückrunde beziehungsweise auf diese, ja, auf die nächsten Monate und wie wir das Ganze sportlich und so von der sportlichen Leitung bewerten. Das werden wir heute diskutieren wir zwei. In den Show Notes gibt es auch Links zu unseren Spendenmöglichkeiten PayPal und Patreon. Aber genau, eben auch zur WhatsApp-Gruppe. Großes Kompliment nochmal an die Gruppe, da wird sehr viel diskutiert. Manchmal muss man sie, also stummschalten muss man sie sowieso, sonst ist man verrückt.
Ja, definitiv.
Dann legt man mal kurz sein Handy weg, dann nimmt man es wieder in die Hand und dann hat man 33 neue Nachrichten. Jetzt kommen wahrscheinlich einfach Leute nicht mehr in die Gruppe, nachdem ich das gesagt habe.
Wahrscheinlich, ja. Ja gut, es wird jetzt wahrscheinlich nicht in dieser Vielfältigkeit solche News zu besprechen geben. Zumindest nicht bis zum nächsten Transferfenster.
Ja, du hast gerade gesagt, wild, dass ein Abgang von Junior Adamu solche Wellen schlägt, ne?
Ja, hätte ich nicht gedacht. Also vor allem, wenn man es vergleicht mit einem Abgang von Ehren Dingschi, der erst eine Woche her ist, wo ja ich auch mit Julian in der letzten Episode noch drüber geredet habe und gesagt habe, ja, passt für alle Beteiligten, voll okay.
Also voll. Gerade ist ja breit, easy.
Genau, ja, irgendwie so, das war so überhaupt gar kein Problem quasi oder Problemtransfer. Aber als das erste Gerücht am Samstagabend aufkam von Florian Plettenberg, dass Junior Adamu vor einer Leihe stehen würde, hat das, glaube ich, schon einfach sehr, sehr viele Leute verwirrt. Vor allem natürlich unter Anbetracht, dass er halt am Donnerstag noch starten musste, weil Martanovic ein bisschen rotiert hat, rausrotiert ist und dann nur Lukas Söhler zur Verfügung gestanden wäre, der aber krank war. Und dann natürlich die Frage aufkam, ja gut, Grundsatzfrage, wenn du jemanden abgibst, so noch kurzzeitig, brauchst du dann nicht noch jemanden im Kader? Und dann gab es viele Diskussionen in ganz viele Richtungen auf jeden Fall.
Ja, jetzt ist die Frage, wie man an die Sache rangeht. Wenn man von unserer WhatsApp-Gruppe alle Themen raus und alle Ansichtsweisen so rausfiltert, dann hat man viele Meinungen. Ich würde erstmal sagen, also Ehren Dingschi, glaube ich, brauchen wir nicht mehr behandeln. Der hat jetzt bei Heidenheim seinen ersten Startelf-Einsatz direkt gehabt gegen Dortmund und der Abgang war irgendwie verständlich. Übrigens, beide Spieler sind offiziell Leihspieler und tauchen jetzt im Leihsegment auf. Also ich werde jede Woche oder wir werden jede Woche darauf hinweisen, wie es für die beiden läuft und wie viel Tore Adamu gegen, keine Ahnung, Aberdeen schießt.
Wir werden halt auf jeden Fall mehr über Junior Adamu und Ehren Dingschi reden, als wahrscheinlich in vielen Episoden sonst so.
Also, ja, das stimmt. Ja. Ja, wie nähern wir uns der Sache jetzt an? Also ich glaube, das größte Problem ist ja der fehlende Ersatz und dass man mit einem dünneren Kader in diese Spiele geht, wo man noch in drei Wettbewerben vertreten ist und viele sehen das zu risikoreich. Es sind auch Worte wie ambitionslos gefallen, da können wir gerne gleich darüber diskutieren, ob ich das auch ambitionslos sehe. Spoiler, nein. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal die Adamu-Situation gesondert betrachtet, ohne Zugang etc., dann kann man es schon auch nachvollziehen. Übrigens Adamu auch ein Spieler, der viele Fans und alle möglichen zum Wahnsinn getrieben hat, nicht viele Tore geschossen hat, Stürmer werden an Toren gemessen und nicht nur am Anlaufverhalten etc. etc.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich macht's das noch ein bisschen, oder hilft es nicht in dieser Diskussion, weil dass Ehren Dingshi nicht in diesem Team funktioniert hat, ist so, ich glaube, das sind sich alle einig. So, da gibt's wenig drüber zu reden. Man hat zwar coole Ansätze beispielsweise gesehen, aber das hat einfach die letzten 1,5 Jahre nicht funktioniert. Ich glaube, bei Adamu ist es halt schon einfach anders. Er hat vor allem jetzt am Anfang der Saison ja doch durchaus viel gespielt, in Europa viel gespielt. Dort dann beispielsweise hat er sich doch den Elfmeter in Bologna sich geschnappt beispielsweise, ja, und so. Das heißt, er hatte da schon irgendwie einen Impact, und am Anfang der Saison war er der klare erste Stürmer in dieser Mannschaft, weil Matanovic dann auch durch eine kleine Verletzung erstmal wieder draußen war und man bei Höhler dann schon gesehen hat, ja, okay, vielleicht ist halt Höhler dann wirklich nur noch die Nummer 2. Das hat sich jetzt natürlich jetzt gedreht in den letzten, ich würde mal sagen, so 2-3 Monaten. Trotzdem war er ja halt Teil des Kaders, startet eben am Donnerstag in Lille, hat da wieder viele Dinge gut gemacht im Anlaufverhalten, hat dann aber auch diese eine Riesenchance halt ja nicht gut gemacht, sage ich es mal nett, und dann mal wieder so sein letztendlich das gezeigt, was er die letzten Jahre jetzt hier gezeigt hat.
Aber wir haben ja zum Glück einen Knipser wie Höhler in der Hinterhand.
Wir bleiben bei Adamu.
Oder man könnte jetzt auch die Scherhand-Chance vom Stuttgart-Spiel direkt noch mit reinnehmen. Aber
oder wenn wir später noch drauf kommen, dass ich wahrscheinlich nicht der Einzige war, der laut gejubelt hat in dieser Situation.
Ja.
Nee, also da hängt halt viel dran. Und er ist halt aber trotzdem eine Person, der sich natürlich auch wahnsinnig viel Kritik stellen muss. Manchmal auch Kritik deutlich unter der Gürtellinie, die halt einfach nicht mehr sportlich begründbar ist. Und ich glaube, das ist natürlich, da ist viel Potenzial für Diskussion drin, weil natürlich die Leute, die ihn dann auch verteidigen, vielleicht auch ihn anders verteidigen oder nochmal extra mehr verteidigen wollen, als es jetzt halt bei jemand so, anders der Fall wäre.
So wie ich bei Lukas Höhler meinst. Aber ja, ich verstehe ja, schon, was du meinst.
Ja, eigentlich im Endeffekt schon.
Ja, genau. Ich hatte lustigerweise schon vor einigen Wochen mal gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man Adamu verleiht oder abgibt, und ich habe dann, was habe ich gesagt? Ich glaube, ich habe Luca Waldschmidt oder irgend so einen Scheiß gesagt. Also ich habe halt einfach nur zum Spaß irgendwas gesagt. Aus dem Grund, dass mit aufsteigender Form Matanovic und einem Höhler, der dann, ich würde mal sagen, so ab Mitte der Hinrunde dann auch wieder besser in Form kam und auch gute Spiele hatte, dass es für Adamu kritisch werden könnte. Gregoric spielt jetzt bei Augsburg und hat auch übrigens einen Doppelpack gemacht am Wochenende. Und er will jetzt zur WM fahren. Und das kann ich für jeden Nationalspieler, der irgendwo so auf der Kippe steht, kann ich das schon nachvollziehen, dass er dann versucht, irgendwas zu ändern, um da sich mehr ins Rampenlicht zu schießen. Also das kann ich grundsätzlich total verstehen. Celtic Glasgow, auch geiler Verein. Also erstmal, ich glaube, da müssen wir uns nicht streiten. Wünschen wir ihm da viel Erfolg, und ich werde es auch verfolgen, und das wird dann ein Titelrennen zwischen ihm und Alexander Schwolo in Schottland und so.
Das ist geil. In den 2 Wochen schießt der Stuttgart aus der Euroleague. Das wird alles super.
Das übrigens, irgendjemand hat es kommentiert, ich glaube Juliane sogar. Schach rückwärts, oder wie man sagt.
4D-Schach quasi, ja. Genau. Von Wach und Seier, ja.
Stell's dir vor, bitte.
Ey, ich bin voll dafür. Also wenn das passiert, dann kaufe ich mir ein Celtic Adamu-Trikot, ey. Das sieht auch geil aus, dieses Trikot mit hier JR.Adamu auf dem Trikot mit der Nummer 9. Das kommt schon hart.
Komm, darauf einigen wir uns jetzt. Wenn Adamu Stuttgart rausballert, holen wir uns ein Adamu-Trikot von Celtic.
Das finde ich gut, ja. Ich glaube halt, dass, also ihm persönlich würde es mich wundern, wenn es jemand geben würde, der ihm irgendwas nicht gönnt oder auch diese Chance nicht gönnt. Also er ist ja schon ein Spieler, der sich absolut in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, seit er hier ist. Auch in den Phasen unter Streich schon, wo er absolut nicht funktioniert hat. Hat er unter Streich, war er schon da oder war schon Schuss? Da verwechsel ich es gerade. Aber doch, er war die letzte Streichsaison, war er schon da, gell? Deswegen war ja auch die Diskussion, ja, unter Schuster wird er da aufblühen und so. Und
kam im Winter, oder?
Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber
das schneiden wir raus, wenn es falsch ist.
Ja, genau. Und damals hat man ja schon gesehen, wie er sich dann zum Beispiel gefreut hat über ein Last-Minute-Tor zusammen mit Salai auf der Bank, die beiden Happy-Grinse-Leute, die sich einfach gefreut haben fürs Team und einen guten Vibe ins Team gebracht haben. Und deswegen, Adamu ist wichtig oder war wichtig für dieses Team. unabhängig schon von dem, was er auf den Platz bringt. Gleichzeitig finde ich auch es voll verständlich, wenn er sagt, hey, ich brauche Spielzeit. Und der SC sagt, können wir dir nicht garantieren. Dann ist es schon was, wo man sagen muss, ja, okay, dann muss man sich vielleicht muss man sich umschauen. Und ja.
Genau, und ein letzter Satz noch, dass er irgendwie eine Frohnatur war und immer happy war auf allen Bildern und im Stadion und auch wenn er auf der Bank war und auf Bildern vom Training und so. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Er war schon eher ein sympathischer Spieler, aber klar, die Leute haben sich auch an ihm aufgerieben und an seiner Qualität als Stürmer und so.
Ja.
So, ich glaube, da sind wir uns einig.
Voll, aber ich glaube, dann wirklich eine große Diskussion, die dann halt aufkommt, ist, wenn du ihn abgibst, wo du nominell nur 3 Stürmer im Kader hast, vielleicht können wir da gleich noch drüber reden, ob das wirklich so ist oder ob doch ein Maximilian Philipp eigentlich noch Teil davon ist oder andere Spieler reinrotieren könnten. Aber de facto in den letzten Jahren war, oder jetzt vor allem in dieser Saison, hattest du diese 3 Stürmer, also Matanovic, Höhler und Adamu, gibst du den ab, ohne halt Ersatz zu holen. Und ich glaube, daran ist dann viel dieser Diskussion vor allem entfacht worden.
Ich möchte kurz chronologisch vorgehen an der Stelle.
Ja, gerne, gerne.
Weil das war ja gestern 20 Uhr offiziell Deadline in Deutschland, in Schottland dann irgendwie noch später, glaube ich.
Ja, da waren bis 0 Uhr konnten dort Spieler reinwechseln.
Wurde ja dann aber irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr, glaube ich, offiziell veröffentlicht und von den Vereinen und Celtic Glasgow hatte auch schon 1000 Videos gedreht. Also das passiert ja alles schon im Hintergrund mit Medizincheck und so weiter. So, jetzt möchte ich kurz bis zu dem Zeitpunkt 20 Uhr sprechen, weil da schon alle am Durchdrehen waren, übertrieben gesagt. Da war ich noch die Ruhe weg. Da war ich so, Leute, lasst doch mal, habt doch mal ein bisschen Grundvertrauen. Da wird schon noch jemand kommen. Okay, fair, es kam niemand. Also die Leute hatten am Ende recht. Aber da ticke ich so, wartet doch erstmal ab. Weil da sind dann auch schon, also bevor man es natürlich weiß und die wenigsten von uns, es sei denn, wir haben irgendeinen Insider bei uns in der WhatsApp-Gruppe oder man liest auf transfermarkt.de, dass Hartenbach und Schuster in irgendeinem Konferenzraum seit Stunden sitzen, was wir aber alle nicht wissen, ob das stimmt. Da war ich total relaxed und habe gesagt, die werden schon wissen, was sie tun. Die werden schon auch Bock haben auf alle 3 Wettbewerbe und da wird schon noch was passieren. So, also kann ich diese ganzen, oder ich konnte diese ganzen Kommentare bis 20 Uhr nicht nachvollziehen, um dann eingestehen zu müssen, ja, okay, es kam niemand mehr, irgendwie komisch und doof. Und darüber können wir jetzt diskutieren, ob das, wie schlimm das ist für den Kader. Genau, ich möchte nur einen letzten Satz. Ich möchte mir nicht anmaßen, zu wissen, welche 1000 Gründe es für unterschiedliche Sachen geben kann. Vielleicht hat sich was zerschlagen, vielleicht sind Schuster und Hartenbach und sei ja auch komplett einer Meinung mit diesem Kader, in die Saison zu gehen, weil sie irgendjemandem von einem Chatak aus der zweiten Mannschaft oder einem Maximilian Philipp oder whatever, weil sie denken, diese Rolle, die Adamu hatte, könnten jetzt auch jemand anders ausfüllen und das tut der Kaderhygiene oder der Stimmung der Spieler, die dann da sind, irgendwie gut und so. Diese Begründungen, die Fragen werden bestimmt gestellt am Donnerstag in der Pressekonferenz, aber das weiß man ja alles nicht. Und trotzdem kann ich den Wunsch, dass man Adamus Spielerprofil jetzt so nicht mehr im Kader hat und man dadurch sich unnötig verschlechtert, diese Begründung kann ich schon noch nachvollziehen.
Ja,
das waren jetzt also viele Themen.
Das waren viele Themen. Ich glaube nochmal, zu dieser Wartezeit, das war zumindest was ich nicht ganz verstanden hab zuerst. Also jetzt auch so im Rückblick ein bisschen. Es gab ja schon Sonntagabend dann die Meldung auch aus Schottland, dass Adamu den Medizincheck absolviert hat und es gibt halt nur noch ein paar letzte Kleinigkeiten wohl zu regeln mit dem SC. Das war so der Stand, mit dem man Montagmorgen auch in den Tag gestartet ist. Und es ging ja dann sehr, sehr lange. Dann gab es eben unter anderem diese Meldung, ja, Schuster, Hartbach und so, die sind in dem Konferenzsaal seit mehreren Stunden.
Ja, es hat so Gemüsekisten-Vibes.
Ja, was da auch immer besprochen wurde, weiß man nicht. Vielleicht können wir einen Schritt noch oder was anpandeln, nämlich was ist denn jetzt eigentlich der Deal? Der Deal ist laut Kicker, dass der SC 500.000 Euro Leihgebühr bekommt für den Rest der Saison und Celtic Glasgow eine Kaufoption über 5 Millionen Euro hat im Sommer. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, eben wurde da im Hintergrund lange drum gedeichselt, ob man noch eine Alternative am Hand, waren zwei Telefonhörer, einer nach Glasgow, um das Go zu geben, wenn was stattfindet oder nicht, hatte man an einem anderen Kopfhörer noch irgendeinen Berater an der Angel oder so, oder war es halt einfach wirklich so, dass man zum Schluss mit Celtic auch drüber verhandelt hat, unter welchen Konditionen er wechselt, weil wenn man jetzt mal ganz auf den Deal einfach nur schaut. Ich glaube, Adamu kam für
8 Millionen.
Jetzt gibt man ihn dann vielleicht im Sommer ab für 5,5 und spart sich noch ein halbes Jahr Gehalt. Kann man jetzt mal sagen, gemessen daran, was auch der vielleicht auch Impact war, das ist ja wirklich rein sportlich betrachtet, der Impact, vielleicht sogar kommt man noch gut aus dieser Affäre raus.
Also, ja.
Also mal nur auf diesen Deal jetzt quasi zu sehen, jetzt unabhängig von der Person Adamu und von dem, was mit dem Kader macht, muss ich sagen, dass das jetzt eigentlich wirtschaftlich gar kein so schlechter Deal ist.
Es ist immer noch ein Fehleinkauf, wenn der Plan war, dass es ein junger, ambitionierter Stürmer ist, der Wertpotenzial noch, also Steigerungspotenzial hat. Aber klar, es ist Schadensminimierung auf eine Art und Weise.
Und das finde ich erstmal okay. So, das glaube ich jetzt erstmal nur dazu. Ja, aber dann halt wirklich diese Alternative. Und jetzt können wir vielleicht schauen wir vielleicht ein bisschen auf den Kader oder wirklich auf die sportliche Auswirkung, bevor wir auf das Vereinspolitische gehen oder auf diese, ich sag mal, was du vorhin noch gesagt hast, Ambitionslosigkeit, Erwartungshaltung, so in die Richtung. Das sollten wir dann vielleicht erst danach nochmal besprechen. Rein sportlich ist es so, dass Adamu schon die Nummer 3 in den letzten Monaten war in diesem Team, nicht viel Spielzeit bekommen hat, wenig Impact, und wenn er gespielt hat, war der Impact zumindest in dem, was ein Stürmer machen sollte, Tore, nicht groß. So. 600 Saisonminuten hat er, glaube ich, gesammelt. Irgendwo hatten wir das mal, hatte das jemand in der Gruppe, glaube ich, geschrieben. Wenn man die jetzt noch weiter hätte, oder die restlichen
sind 970, aber wenn das sind dann beide Wettbewerbe.
Ah, genau, oder drei. Und wenn du es dann eben hochrechnest auf die letzten Spiele, wären das da wahrscheinlich so um die 600-700 Minuten.
Ja, das kann sein.
Die müsstest du jetzt halt, musst du jetzt auf anderen Schultern verteilen. So, das ist ein bisschen wie, wenn du arbeitest, dein Kollege geht oder so und der Chef sagt, ja, ihr kriegt das schon, die Arbeit, wir brauchen jetzt erstmal keinen neuen dafür. So kann halt erstmal aufgefangen werden.
Aber vielleicht hast du ja einen aufstrebenden Praktikanten, der sich gerade sehr gut macht und viel davon abnehmen kann.
Ja, oder ich hole jemand aus einer anderen Abteilung, der nur das mal so ein bisschen gemacht hat und sagt, du machst das jetzt, und dann ist vielleicht der Ertrag nicht so hoch. Das heißt, aber wir haben jetzt halt Matanovic und Höhler vor allem hauptsächlich diese Workload, sage ich mal, abfangen müssen und auf ihre Schultern verteilen müssen. Oder wir müssen halt mit, in Anführungsstrichen, Notlösungen reden. Das heißt, zieht man mal einen Scherhand nach vorne, zieht man einen Irier nach vorne, der das ja zumindest in Frankreich ab und zu hat, der ja vorne in der Spitze gespielt und nicht nur auf der rechten Außenbahn. Vielleicht ist das auch die Idee zu sagen, hey, das kriegt man vielleicht, gerade wenn wir vielleicht Irier uns mal anschauen, ein Spieler, der, ich sag mal, defensiv wahrscheinlich noch mehr zu lernen hat als offensiv, vielleicht dann auch mal zu sagen, hey, wir schicken dich mal nach vorne.
Also erstmal möchte ich vorwegnehmen, dass ich nicht hier aus Nibelungentreue alles in Schutz nehmen möchte, was die Verantwortlichen tun. Mir geht's da nicht so, man muss der realistische Erwartungshaltung an den Verein und bla bla bla. Ich bin nur nicht so am Durchdrehen wie viele andere. Ich finde das ziemlich, also ich finde das hat oft auch was Spannendes. Ich sehe, das ist irgendwie ein Kompliment oder ein positives Zeichen an Matanovic und seine letzte Entwicklung, dass er definitiv mehr Minuten sammeln wird als in der Hinrunde. Man kann das auch so werten, dass Irier jetzt nach seiner Krankheit näher dran ist. Der wird wahrscheinlich aber auch als bester Ersatz auf rechts gebraucht. Und wenn man den Kader so durchgeht, gehe ich das Argument schon mit, dass wenn man bei Offensivspielern ja auch öfter wechselt als bei Defensivspielern, und der SC das ja gerne macht, dass man in der 60., 70. Minute mit Dreifachbelastung offensiv durchwechselt, dass es dann eng wird, wenn was passiert. Wenn nichts passiert, ist, glaube ich, alles gut. ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn ein Höhler oder ein Matanovic, muss man die jetzt mit Samthandschuhen anpacken und die medizinische, kriegen sie extra Massagen bei den Physios.
Ja, oder es gibt halt auch einfach so Sachen, ob ihnen eine Gelbsperre, die man reinknallen kann. Dann sind es mal zwei offensive Gelbsperren in einem Spiel und dann
das stimmt.
Bist du auch dort sehr gezwungen. Also letztendlich, du hast halt, du hattest keinen externen Zwang, wenn man so will, Dingschi und Adamu abzugeben. Das hatte man bei Röhl auch nicht, da war aber letztendlich das Angebot auch so gut und bei da war der Kader noch so groß, dass man sagen konnte, bei Röhl, ja, das passt. Bei Adamu und Dingschi ist es jetzt schon so, es gab jetzt nicht diesen externen Zwang, der gesagt hat, boah, unser Kader ist so riesig und sonst was und wir kommt ein Mega-Angebot rein, wir machen das, wir müssen das jetzt machen, da gibt's keine Alternative. Sondern man hat sich dann eigentlich aktiv dafür entschlossen zu sagen, passt, wir verkleinern uns und gehen dieses, in Anführungsstrichen, Risiko ein.
Jetzt sehe ich Adamus Wechselwunsch und WM und etc. schon auch ein bisschen als externen Zwang. Also nicht, Zwang ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann ja darüber diskutieren, ob man vereinsphilosophisch Spielern keine Steine in den Weg legt und ja. Keine Ahnung, niemanden ein halbes Jahr im Kader haben möchte, der total unzufrieden und stinkig ist und so. Das kann ich voll nachvollziehen.
Ja, also ich meine, dieses keine Steine in den Weg legen wird ja häufig auch als Negativargument dem SC gegenüber ausgelegt. Zum Thema Doan-Transfer, dass man sich dann doch zu einem okayen Angebot hat runterhandeln lassen als Beispiel. Aber es ist ja schon eigentlich auch ein Pro-Argument, weil du kannst damit halt, du hast damit diesen Vibe auch auf dem Spielermarkt und bist vielleicht auch für interessant für Spieler, die wissen, hey, wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht und trotzdem wird versucht, für mich das Beste herauszuholen. Und das ist trotzdem cool. Da musst du vielleicht dann, also ich glaube, das ist eine krasse Abwägungssache. Ich weiß da nicht, was besser ist. Ich glaube, man wird halt im Sommer vor allem sehen können, dieses risikoreiche, ob das funktioniert hat oder nicht. Wenn wir jetzt in zwei Wochen es sind noch ein bisschen mehr, in sechs Wochen, das Achtelfinale der Euroleague spielen, wo ein Eggestein beispielsweise gesperrt sein wird, dann lass noch jemanden ausfallen und so, und auf einmal steht die Elf quasi auf dem Rasen, weil du keine Alternativen hast, reden wir anders darüber, als wenn alle fit sind und man mega gut rotieren kann und alles abfangen können, dann sagen wir, jo, passt alles, war alles die richtige Entscheidung. Das ist halt, das wird man zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen können, aber es ist halt schon eine Gefahr, die man eingeht.
Ja, man kann es ja auch als Risiko sehen, auch wenn nichts schief geht. Und dann kann man immer noch sagen, zum Glück ist nichts schief gegangen, sonst wäre es ein Problem gewesen. Also das wird man im Sommer immer noch so bewerten können, dass das ein riskanter Weg ist. Genau.
Findest du es dann trotzdem krass, dass letztendlich diese Debatte so krass für einen Stürmer Nummer 3 geführt wird?
Ja.
Ich bin da voll dafür, diese Debatte zu führen.
Ich weiß, weil wir wollten auch streiten. Eigentlich sind wir viel zu lieb gerade.
Das ist schwierig. Was finden wir, dass wir uns gleich streiten können? Vielleicht finden wir heute noch ein Thema darüber. Genau. Es ist halt nur Adamu, der geht. Aber, Mann. Ich verstehe halt dann nicht, dass du gefühlt in der Defensive hält man immer von bei einer Viererkette, Innenverteidiger 3 und 4 braucht man, 5 ist gut. Und da rotiert man deutlich weniger durch. In der Offensive rotiert man gerade bei so vielen Spielen rotierst du mehr durch. Du hast mehr Einwechslungen meistens im offensiven Bereich als im defensiven Bereich in dem Spiel. Und ich verstehe es halt wirklich nicht, warum man dann, ja, also ich kann verstehen, dass Adamu zur WM will. Aber er hat ja eigentlich auch hier die Möglichkeit, zur WM zu fahren, wenn er beispielsweise mal diese Tore machen würde.
Genau, und da kennen wir halt die Gespräche nicht. Ja. Wir kennen nicht Julian Schusters Kopf, wir kennen nicht, wie die auf dem Trainingsplatz sprechen, wir kennen nicht, wie sie mit Matanovic etc. sprechen. Es kommt sicherlich auch, also bei mir in der Kreisliga muss ich auch manchmal mit Notlösungen vorne drin spielen, ja? Und ich finde es natürlich spannend, wie das, ist nicht ganz vergleichbar, ist mit einem Augenzwinkern, aber ich finde es natürlich erstmal jetzt spannend, wie man es sportlich lösen wird und will. Wie man mit den Wechseln umgeht. Ich sag das immer spaßhaft mit Maximilian Philipp. Ich glaube, so 2, 3, 4, 5% in meinem Hirn wünschen sich das aber tatsächlich trotzdem noch. Er wird aber sicherlich nicht der Pressing anlaufende Stürmer sein, der Adamu jetzt war. Das heißt, man hat eigentlich für dieses Profil Lukas Höhler, der das auch nicht mehr so ist wie vor 5 Jahren. Und sonst muss man tatsächlich, vielleicht geht man nicht mehr so krass vorne rauf. Oder man macht halt ihre Scherhand-Sachen vorne drin.
Und das hat schon, also da muss man sich schon die Frage, vielleicht, also auch das, wir können natürlich nicht einschätzen, wie ein Irie dieses Verhalten an den Tag legen würde beispielsweise. So, weil er da in dieser Rolle bisher noch nie war. Das musste er noch nicht spielen. Konnte er noch nicht spielen, durfte er noch nicht spielen. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Was
macht er wenigstens keinen Foul im eigenen 16er, wenn er vorne drin steht.
Boah, böse, aber ja. aber ja, da weiß man es nicht, wie das beispielsweise wäre. Aber man hat halt nicht diesen 1:1 Ersatz jetzt, sondern man beraubt sich erstmal, zumindest von außen gesehen. Vielleicht ist es, wie gesagt, sieht das Trainerteam das anders, das können wir aber nicht beurteilen. Aber von außen gesehen beraubt man sich dieser Möglichkeit schlicht und ergreifend. Und das ist halt was ich nicht verstehe.
Genau, und man hat halt auf links Grifo und Scherhand quasi so Jobsharing-mäßig. Man hat jetzt rechts mutmaßlich beste Irie. Da könnte man, das wäre eine kleine Überlegung, die man anführen könnte, ist, dass Treu öfter vorne eingeplant ist, weil dann Irie vorne drin spielen könnte. Weißt du, man fängt dann an, so rumzupuzzeln, ja. Weil klar, Ogbus geblieben ist, wäre Treu nicht mehr so oft hinten gebraucht und ja, so weiter und so fort.
Oder du könntest dann Rosenfelder auf rechts schieben, wenn Lini wieder fit ist und schiebst dann Treu nach vorne, damit du dann noch.
Und dann schiebst du Ginter nach vorne.
Dann kannst du noch, ja, entweder das, du schiebst dann Ginter endlich in seinen Mittelstürmer, damit er das machen kann, oder du bist dann variabler, weil du dann wirklich 2 Schienenspieler haben kannst mit Makengo, Treu und dann Dreierkette Rosenfelder beispielsweise, wirst dort variabel. Du hast, also es ist nicht so, dass man, glaube ich, keine Möglichkeiten mehr taktisch hätte. Aber ich finde wirklich immer noch, gerade auch dieses Jahr wieder und auch in dem Spiel gegen Lille, war das Anlaufverhalten von Adamu halt wirklich wieder gut. Hm. Und das zumindest schafft ein Matanovic auf jeden Fall aktuell noch nicht. Und der ist da nicht der Spielertyp für.
Kannst du Čatak und Armeniaglo aus der zweiten einschätzen?
Absolut gar nicht. Also dafür habe ich sie viel zu wenig gesehen. Ja. Das, was ich so, ich habe Anfang der Saison mal 1-2 Spiele gesehen, da fand ich sie eigentlich ganz fun. Aber das ist jetzt keine Aussage, um irgendwie eine valide Einschätzung zu geben.
Fabian Rüdlin hat 10 Tore, aber ich glaube, er ist nicht die Lösung.
Nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht ist jetzt der neue Daniel Williams was. Aber ja, ich finde das super. Also ich kann das schlicht nicht einschätzen, ob jemand nah dran wäre. Zugegebenermaßen, ich hätte es Ogbus auch nicht zugetraut, so direkt wieder reinzukommen. Der auch in den Spielen, die ich zumindest gesehen habe von der zweiten, nicht überzeugt hat in der Regionalliga. Also deswegen, vielleicht macht man das einfach mal. Ja, aber es wäre schon ein großer Gamble, glaube ich, trotz allem.
Also auf jeden Fall könnte ich mir eine Variante, wenn man Matanovic oder Höhler auswechseln muss und man den anderen nicht auf der Bank hat, um ihn 1:1 ersetzen. Hoffentlich führt man dann, aber dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann halt so Yuito, Mansambi auf 10-9 und Osterhage dahinter oder solche Sachen sieht, weil das zumindest von der Laufintensivität und gegen den Ball und natürlich auch auf eine Art Konterstärke und Kreativität meiner Meinung nach eine spannende Lösung wäre, auch ja, wenn dann kein nomineller Neuner auf der
Bank. Wie hieß es damals bei Mario Götze in der Nationalmannschaft, schwimmen dann 9,5 oder ja, sowas?
Genau. Ja. Ja, also das geht schon mal als Notfallplan, aber ja genau, wir reden jetzt über dieses Risikomanagement.
Ja, also es ist halt vor allem interessant, vielleicht wenn wir das ein bisschen zum nächsten Thema springen, weil das auch ein Thema war, dass sich ja gefreut wurde letztendlich so im Sommer von einem Hartenbach, dass man diese Konkurrenzsituation im Kader hat, dass man einen breiten Kader hat, dass man eben nicht mehr alles mit heißer Nadel strickt und nicht mehr in der Situation ist, wie es Streich vor 2 Jahren in seiner letzten Saison angemeckert hat beispielsweise.
Es wirkt so ein bisschen wie, als ob wir nicht unter die Top 24 in der Euroleague gekommen wären. Und man jetzt sagt, jetzt muss man den Kader dünner machen.
Ja. Aber das ist schon, also das wurde ja wirklich als Stärke von der sportlichen Führung ja gesagt. So, und das ist schon was wir ja auch in unserer unserem Hinrundenfazit auch als Stärke ja sogar gesagt haben, dass es krass ist, wie viel Tiefe man auch durch die Bank zum Beispiel bekommt in diesem Kader, dass man Rotation machen kann, ohne eigentlich einen qualitativen Absturz zu haben. Jetzt kann man natürlich bei jedem einzelnen Spieler wiederum immer wieder das Argument ranbringen, ist es sportlich wieder dieser Verlust? Wir hatten das jetzt gerade die ganze Zeit. Aber trotzdem beraubt man sich halt ein bisschen dieser Kadertiefe und man weicht davon aktiv ab.
Ja, ich gehe, wie gesagt, das habe ich am Anfang kurz angeschnitten, ich gehe mit, dass das ein Risiko ist. Ich glaube, also wir wissen immer noch nicht, ob sich was zerschlagen hat und ob man eigentlich was wollte.
Das sowieso nicht, klar.
Das ist, glaube ich, das große Argument. Ich würde fast sagen, es wäre komisch, wenn man nichts versucht hätte und dann hat man vielleicht nichts gemacht, von dem man nicht 100% überzeugt ist oder so. Das wäre jetzt meine Mutmaßung, aber wissen wir nicht. Müsste man Donnerstag in der Pressekonferenz fragen, würde man wahrscheinlich keine gerade Antwort drauf bekommen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich finde, das ist ein Risiko. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und ambitionslos sind und sagen, oh ja, okay, dann wenn wir Neunter werden, ist auch okay und dann fliegen wir halt in der nächsten Runde raus und dann sind wir mit uns selbst im Reinen, weil wir Adamu ziehen lassen haben. So, glaube ich, laufen die Gespräche einfach nicht ab und ich glaube, man denkt dann eher, fürs Gesamtkonstrukt könnte es auch diese positiven Faktoren mit sich bringen, etc., etc., etc.
Ja, also ich glaube auch, dass die Ziele der Vereinsführung, der sportlichen Leitung schon andere sind als Platz 10 mittlerweile. Ich glaube schon, dass intern schon so der Wille ist, jedes Jahr auch wieder um die europäischen Plätze mitzuspielen. So, und ich glaube, das ist auch, wenn man sich die Tabelle aktuell anschaut, egal wie weit jetzt beispielsweise Stuttgart weg ist, so um die Plätze 6, 7, 8 kannst du diese Saison halt wieder mitspielen. Und da bist du mittendrin in diesem Fight mit drin. Und das wäre schlimm. Also ich fände es wirklich schlimm, wenn diese Ambitionslosigkeit wirklich Fakt wäre. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also das, vielleicht wird es offiziell bei irgendwelchen Medien so sagen, dass ja alles so gut lief und klein wachsen. Schauen, wo man herkommt, die jada, die Agenda, die man seit Jahren fährt und die vielleicht nicht immer mehr glaubhaft ist. Aber intern werden da schon andere Ziele ausgeben. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen, weil sonst würden auch keine Spieler kommen. Also du kannst ja auch keine Spieler überzeugen, länger da zu bleiben, wenn der immer nur die Ansage ist, ja, Status quo halten oder sich nicht zu groß verschlechtern. Das ist ja keine Motivation. Also da ist intern bestimmt was anderes, wird bestimmt was anderes gesagt, da bin ich bei dir. Trotzdem hat es halt diesen Vibe nach aus, der bei vielen Fans halt ankommt, dass du hast das Pokalspiel nächste Woche in Berlin, du hast die beiden Euroleague-Achtelfinalspiele, die Möglichkeit, das erste Mal das Viertelfinale zu erreichen. Und da wird sich schon die Frage stellen, nimmt man das nicht an, wenn wir es nur noch runterspielen, so ein bisschen. So kommt es halt rüber für viele und so kommt es für mich dann auch ein bisschen rüber, so ehrlich muss ich sein, auch wenn ich eigentlich mir vorstellen kann, dass es eben nicht so ist.
Es ist so ironisch, dass sich mit diesen ganzen Gedanken an Adamu abgearbeitet wird.
Ja, also da
der so viel gescholten wurde. Es ist so ironisch.
Das ist absolut verrückt und tut es mir für den Jungen auch ein bisschen einerseits leid, weil er kriegt diese ganze Diskussion jetzt irgendwie komplett an seiner Person aufgehangen wird. Andererseits ist vielleicht aber auch gar nicht schlecht, weil es zeigt dann vielleicht, dass er doch mehr geschätzt wurde von vielen Leuten, als es den Anschein hatte.
Genau, aber also es liegt jetzt nicht so fern, dass der ein oder andere Fan eventuell gesagt hat, ja, den hätten sogar Spieler aus der zweiten Mannschaft gemacht.
Ja, klar. Also weißt du? das auf jeden Fall. Genau. Aber deswegen ist es schon interessant. Und wenn man eben nochmal auf Dingschi beispielsweise schaut, was ja keine Woche her ist, das wurde so mit der Schulter zuckend natürlich recht genommen, so, yo, passt für alle Beteiligten die richtige Idee.
Ja.
Naja. Ja, ich find's schwer. Also diese Ambitionslosigkeit, ich sehe es ein bisschen oder ich sehe halt zumindest die Gefahr, dass es so aufgenommen wird und hoffe einfach, dass es intern anders gesteuert wird und dass das intern eben halt nicht so ist.
Also ich habe Angst vor irgendeiner offensiven Verletzung und einem verzweifelnden Schuster und müden Beinen. Davor habe ich auch Angst, aber auch nur dann, weil alle aus ihren Löchern gekrochen kommen und sagen, ich hab's euch doch gesagt, wie fatal das war, diese Entscheidung. Ja, ich kann diese Sorge verstehen. Ich glaube, die haben einfach ein bisschen Abwägung, Wahrscheinlichkeiten und Werte wie, komm, wir stellen uns jetzt nicht quer, wenn Adamu diese Chance hat. Keine Ahnung. Das ist schwierig zu beurteilen.
Und wer weiß, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, jetzt mal Kaufoption hin oder her, dass er sich richtig reinspielt, zur WM mitgeht und dann denkt, wisst ihr was, ich greife halt nochmal an. Also das sehe ich zwar sehr unwahrscheinlich an, weil so ein Wechsel kommt ja nicht von ungefähr. Aber ich finde, das ist ja immer noch eine Möglichkeit, dass er dann auch denkt, hey, ich habe eigentlich auf persönlicher Ebene mag ich es total dort. Ich hatte aber aus vielerlei Gründen konnte ich mich da nicht durchsetzen. Ich habe aber jetzt an der anderen Stelle auch das Selbstvertrauen wieder bekommen. Ich kann das. Und wieso sollte ich jetzt nicht nochmal angreifen können? Kann ja auch sein, dass eben, weil ein Höhler wird halt auch nicht jünger als Beispiel. Und das, man weiß ja auch nicht, ob es solche Absprachen gab. Ich sehe es, wie gesagt, nicht als besonders wahrscheinlich an, aber eine Möglichkeit besteht da trotzdem. Eine Kaufoption ist erstmal, da gehören dann trotzdem zwei Leute dazu, dem zuzustimmen quasi.
Ja, das werdet ihr wöchentlich bei uns im Leihspieler-Segment mitverfolgen können. Und ja, dann glaube ich, haben wir Causa Adamu ganz
vielleicht
gut abgefrühstückt.
Noch ein letztes noch, weil ich finde, das passt ganz gut, um das nochmal zum Schluss zu bringen. Leiden wir darunter, dass wir so erfolgreich waren die letzten Jahre? Dass wir solche Diskussionen führen über einen dritten Stürmer aus Angst, sich jetzt sportlich nicht das Maximum zu erreichen?
Ja, man will halt immer mehr, ne?
Ja, also ich glaube schon, dass das auch was dazu führt, dass man dann eben beispielsweise direkt davon ausging gestern, ja, da kommt ja bestimmt noch jemand. Weil man will ja jetzt eben sich nicht die Chance auf den Viertelfinaleinzug nehmen lassen. Oder, hey, wir wollen auf jeden Fall angreifen in die internationalen Plätze, weil, ja, Platz 10 wäre ein bisschen schade mit der Ausgangslage. Und ich finde das schon krass, weil diese Erwartungshaltung oder vielleicht ist es auch gar keine Erwartungshaltung, aber man wächst seit Jahren stetig und gesund. Und ich glaube schon, dass, auch wenn das eine objektiv gute Saison wäre, dann trotzdem manche Leute drauf zurückkommen würden und sagen, boah, hätte man das mal nicht gemacht.
Ja.
Was vielleicht Diskussionen sind, die wir vor 10 Jahren noch nicht mal ansatzweise hätten, sondern uns da gedacht hätten, wenn, oder noch früher, keine Ahnung, wenn dann irgendwann ein Harvard Nielsen gegangen ist oder so. Wobei, nee, der ist jetzt vielleicht, wie hieß nochmal der Stürmer, der Gladbach hier? Der bei Gladbach, die... Mike Hanke, genau, als der zum Beispiel, wo er dann gedacht hat, ja okay, dass der jetzt wieder geht, ist jetzt kein großer Verlust. So, da hat man es vielleicht auch noch anders auf dem Schirm gehabt, aber mittlerweile sind auch gerade Spieler, die so 2-3 Jahre hier sind, haben halt durchaus dann trotzdem irgendwie ein Standing.
Ja, Adamu hat sich auch nicht die Hand gebrochen auf dem Weg ins Waldsee auf dem Fahrrad. Also von daher ist das vielleicht ein schlechter Vergleich.
Stimmt. Jetzt können wir es aber damit auch Schluss machen.
Einen Gossip-Faktor möchte ich noch anbringen. Yuito und Adamu haben sich sehr gut verstanden, ja, im Privatleben. Wir hoffen, dass Yuito nicht mit gebrochenem Herzen in seiner Wohnung in Freiburg sitzt und denkt, ihr habt mir meinen besten Freund genommen.
Also das... Falls ihr Zugang zu BZ Plus habt oder so, lest euch das Interview von Yuito durch, was letzte Woche erschienen ist. Da wird wirklich gesagt, Adamu ist sein bester Kumpel in der Mannschaft. Sad für ihn.
Aber vielleicht freut er sich auch für ihn, weil er dann mehr spielt.
Weil er mehr spielt, genau. Und gleichzeitig vielleicht öffnet sich auch Yuito gegenüber anderen Mannschaftskollegen, findet neue Freunde.
Genau. Vielleicht ist das der Plan.
Okay, ja. Ich glaube, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo wir das Thema
nee, genau. Man hatte einen sehr krass guten Transfer-Sommer, wo man sehr früh sehr viele Spieler klargemacht hat. Der Kader war dann auch schön breit für diese 3 Wettbewerbe. Und jetzt hat man ein paar abgegeben. Und ich glaube, die Adamu-Diskussion ist auch nicht eine grundsätzliche mit Kaderbreite, sondern einfach eine vom Rollenprofil des einen Stürmers, den man oft braucht und so. Und das kann gut sein, dass wir das ein oder andere Spiel in dieser Rückrunde erleben werden, wo wir denken würden, oh, jetzt wäre es gut, ihn auf der Bank zu haben. Hoffentlich kriegt's Schuster auch anders gelöst. Und wie er es löst, finde ich immer noch sehr spannend.
Das wird also auf jeden Fall spannend, ja. Ich bin, also du hattest ja vorhin schon die PK am Donnerstag angesprochen. Ich hoffe, dass da ein paar Journalisten und Journalistinnen sitzen, die ein paar coole Fragen stellen. Und ich hoffe auch, dass Schuster Bock hat, darüber zu reden, was jetzt in der Vergangenheit jetzt nicht so häufig der Fall war, aber vielleicht.
Ich war ja monatelang nicht mehr dabei. Es wäre so witzig, wenn ich jetzt reingehen würde und dann 8 kritische Fragen an Hartenbach und Schuster stellen würde.
Wär ich voll dafür, mach mal.
Mach ich mich beliebt. So läuft das nicht mit der Hofberichterstattung. Da muss man mal ganz brav sein. Naja, gut. Dann lass uns mal zum Spiel des Wochenendes gehen. Der SC hat in Stuttgart gespielt am Sonntag. Wir beide waren nicht da und das ist jetzt, glaube ich, der passende Zeitpunkt, um erstmal kurz Julians Sprachnachricht von vor Ort hier ab, also im Nachhinein, aber er war vor Ort, reinzublenden.
So, hallo, von mir noch ein kurzer Bericht aus Stuttgart. Ich war da zum ersten Mal seit Corona wieder. Immer noch nicht sehr erfolgreich, wenn ich da bin. Die guten Phasen hier auf jeden Fall verpasst. Und ja, war aber ansonsten eigentlich völlig in Ordnung. Da vom Tag her kam relativ spät an wegen der Deutschen Bahn, war ich kurz vor 3 dann im Stadion. Und gab aber keine Probleme beim Einlass für mich und soweit ich sehen konnte auch nicht. Vielleicht bei Szene irgendwas, weiß ich nicht. Und ja, der Stuttgarter Block ist ja so ein bisschen komisch geschnitten. Ich stand dann da so am Rand. Aber ich fand eigentlich den Freiburger Auftritt ziemlich, ziemlich gut im Gästeblock. Das hat Spaß gemacht, war laut, Leute hatten Bock. Und ja, war eigentlich mit allem soweit gerade zufrieden. Erste Halbzeit war halt echt tough anzugucken. Und sowas kann ja gerade so einen Block sehr einschläfern, dass es da nicht passiert. War gute Energie. Muss halt auch sagen, Stuttgart ist ein starkes Stadion. Kann man wenig gegen argumentieren. Das ist eine laute Kurve und ein Publikum, das man zumindest bei manchen Situationen gut mitreißen kann. Und dagegen, glaube ich, hat der Gästeblock gut angehalten. Ja, zum Fußball gucken, weiß ich nicht. Also es gab ja ungefähr, also im Stadion ist immer cool, wenn du so verschiedene Laufwege und was weiß ich alles sehen kannst. Und er hatte zwar gute Sicht, aber es gab ja ungefähr einen Laufweg, der in der ersten Halbzeit gespielt wurde. Und den hat man dann halt zum tausendsten Mal gesehen. Ich glaube, zweite Halbzeit hat deutlich mehr Spaß gemacht. Das ist dann innerhalb von 4 Tagen und weiß ich nicht wie vielen Kilometern, ich glaube 1500 oder so, dann nochmal diesen Nackenschlag wieder in der 90. gab. Das war brutal. Das hat natürlich die Luft extrem rausgelassen. Mannschaft wird trotzdem mit viel Applaus begrüßt. Gab dann jetzt irgendwie nicht so richtig direkt ein Lied. Da waren Leute noch ziemlich niedergeknüppelt. Aber es war klar, dass es jetzt irgendwie nicht negatives Empfangskomitee war, wie beim letzten Mal, als man hier gespielt hat. War allen klar, dass das ein ordentlicher Fight war, wenn auch kein wunderschönes Spiel. Ja, und muss sagen, für mich gut, dass ich die Demirovic-Sache nur so halb mitbekommen habe, weil ich beim Tor dann einfach zu enttäuscht war und da gar nicht so richtig hingeschaut habe, was der Hampel da jetzt macht. Nur gesehen, dass er dann irgendwie nochmal an Ogbus oder so jemanden rangegangen ist. Da besser für mich, sonst hätte ich mich da komplett vergessen. Deswegen habe ich das dann erst anders danach gesehen, war dann immer nochmal genervt, aber zumindest hatte ich keinen kompletten Stadion-Meltdown wegen sowas. Ja, waren jetzt viele Kilometer für am Ende nix, aber so ist es manchmal und ich glaube, ihr werdet das Spiel besser analysieren, als ich das könnte. Wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge.
Vielen Dank an Julian und auf vieles davon werden wir sicher auch noch eingehen während der Besprechung. In Stuttgart, wann warst du zuletzt in Stuttgart?
Direkt nach Corona, das erste Spiel, was auch noch so unter 80% oder 50% Auslastung oder so war, was wir dann 3-2 gewonnen haben. Irgendwie die Kopfballtor von Ujung Chong unter anderem. Und dann, wo man 3-0 zur Halbzeit führt, und dann wird es zum Schluss noch richtig spannend. Aber ja, da war ich zum letzten Mal da. Das heißt, ich hab, an mir liegt's, vielleicht muss ich mal wieder fahren. Ja. Und nicht wie Julian, der gefühlt dort immer nur Niederlagen sieht.
Ja, ich war nur einmal im Stuttgart, das war beim DFB-Pokal-Halbfinale vor hunderten von Jahren. Aber naja. Ja, Stuttgart. Eine der besseren Mannschaften aus der Liga, das ist halt einfach leider so. Das muss man auch so anerkennen. vor dem Spiel gegen uns haben sie auch in der Euroleague gespielt. Auch die hatten da auch einen späten Treffer. Also die Geschichte hat sich für beide so ein bisschen wiederholt am Sonntag. Beim 3:2 Sieg gegen die Young Boys Bern zu Hause. Und ansonsten haben die eigentlich recht gute Ergebnisse diese Saison eingefahren. Die spielen relativ wenig unentschieden. Die am Anfang haben sie ein, zweimal verloren, also gegen Union Berlin zum Beispiel und auch gegen uns beim 3:1 am dritten Spieltag. Und sonst, also 0:3 Sieg in Gladbach war davor, dann haben sie in Rom verloren 2:0, aber da hatten sie, die hatten auch echt gute Ergebnisse. 4:0 in Bremen, 4:1 in Leverkusen, 3:2 gegen Frankfurt und so weiter und so fort. Also ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, wir sagen hier oft, dass Sebastian Hoeneß auch einer der besseren Trainer der Liga ist, wenn nicht sogar Top 1, Top 2 sowas.
Ja, schon in, also Top 3 auf jeden Fall. Ich denke schon immer mit Kompanie aktuell. Ist schon sehr, sehr stark, was er aus der Mannschaft rausholt. Und der spielt einfach muss man leider zugeben, einen sehr, sehr schönen Fußball.
Ja, viel Manndeckung, macht die Spieler auch besser. So Natay und Elkanus kamen ja neu dazu, haben sich auch super eingelebt. Buanani hat jetzt nicht in diesem Spiel gespielt. Also die rotieren auch ab und zu ein bisschen und trotzdem funktioniert das ganz gut mit dem System. Stiller Karasor ist einfach eine gute Doppelsechs auf sehr gehobenem Bundesliga-Niveau. Ja, guter Kader. Und ich glaube, beim Rasenfunk haben sie es gesagt, dass die haben halt Mittelstädt, Führich, Chema, Demirovic und Jacques eingewechselt und ist schon auch eine gute Bank gewesen, also auch ein guter, breiter Kader.
Ja, während wir keinen Junior Adamu hatten.
Genau. Frech. Direkt den Übergang gemacht. genau, Stuttgart spielt viel Mann gegen Mann. Das bedeutet, hinten rausspielen ist gegen die auch ein bisschen schwerer als gegen andere Teams. Und da auch mit einem Matanovic auf dem Platz schlägt man natürlich gerne den ein oder anderen Ball länger, als man das sonst vielleicht tut, obwohl wir das, könnte man jetzt diskutieren, unter Schuster ja doch auch mehr tun als zu manch anderen Zeiten. Genau. Und insgesamt, vielleicht kurz einen Bogen zum Schluss zu schlagen. Ich war nicht unzufrieden. Es war okay. Aber Stuttgart war halt besser. Also, ja. Die erste Halbzeit auf jeden Fall. Man hätte kurz vor Schluss noch den Ausgleich machen können mit Ogbus. Man hätte auch mit Scherhan, Chancen etc. auch irgendwie in Führung gehen können. Aber Stuttgart war schon näher am Tor dran. Und ich verstehe auch, dass man sagt, die Statistiken etc. sprechen alle für Stuttgart. Aber ich fand es trotzdem jetzt keinen schlechten Auftritt von Freiburg.
Überhaupt nicht. Also ich finde gerade nach Halbzeiten, wie man sie in Lille oder auch in Augsburg gesehen hat, mal als Beispiel in der kürzeren Vergangenheit, ich fand das einen wirklich guten Auswärtsauftritt. Man kam echt eigentlich ganz gut ins Spiel, aber Stuttgart ist halt einfach eine gute Mannschaft. So. Und das muss sogar ich als jetzt nicht unbedingt Stuttgart-Sympathisant einfach zugeben. Ich finde, man hat ein gutes Spiel gemacht, man hatte gute Einzelleistungen in dem Spiel. Man hatte zwar auch ein, zwei Böcke drin, aber trotzdem, also wenn wir dann Unentschieden noch geholt hätten, entweder weil wir halt uns zum Schluss keins fangen oder halt wirklich noch den Ausgleich schießen, wäre ich mehr als happy gewesen über dieses Spiel. Aber insgesamt betrachtet der Sieg, also auf 90 Minuten geschaut, geht wahrscheinlich dann trotzdem in Ordnung. Stuttgart spielt eine richtig starke Saison, waren in dem Spiel eigentlich schon klar überlegen, aber trotzdem finde ich, man war nicht unterlegen im Sinne von, man spielt richtig schlecht, sondern man hat eigentlich gut mitgehalten, versucht mitzuhalten und muss dann halt auch mal sehen, dass es halt auch Mannschaften gibt, die halt einfach besser sind.
So geil, wie die Trainer auf der Pressekonferenz danach, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Schuster spricht auf jeden Fall von, das haben wir nicht verdient, hier 1-0 zu verlieren, da war mehr drin, schade für die Jungs, gut gearbeitet, und dann sagt Sebastian Hoeneß direkt danach, ja, ich sehe das anders. Das war gut von uns. Das haben wir uns schon verdient.
Ich kann da Schuster aber voll verstehen. Du kriegst halt diesen Nackenschlag vom Abpfiff und machst dann halt auch diese Riesenchance nicht. Also du hast dann noch, das sind ja diese zwei Momente, ja, ja, die dir unfassbar präsent sind, wo dann so, genau wie Spieler, die in einem letzten Monat gut sind, einem mehr im Gedächtnis sind als jemand, der vielleicht am Anfang der Saison besser war. Das ist, glaube ich, relativ normal, das auch in der Emotion so ein bisschen heraus zu sagen. Ich glaube, Schuster würde da jetzt in der Videoanalyse da vielleicht jetzt auch ein bisschen anders drauf schauen.
Voll. Genau, zur Aufstellung. Makengo hat den Vorzug links hinten erhalten vor Christian Günther. Mansambi ist wieder ins Mittelfeld zurückgerückt neben Eggestein. Yuito auf der 10, Beste rechts, Scherhan vor Grifo links und der aufstrebende Matanovic vorne drin. Genau, Rosenfelder von Anfang an kann man vielleicht noch erwähnen. Kein Ogbus und Treu dann auf der rechten Seite, weil Kübler auch gefehlt hat. Genau. Zur Anfangsphase habe ich gar nicht so viel. Also Stuttgart hatte viel Ballbesitz. Freiburg, also ich finde, Yuito hat trotz allem immer wieder so seine Qualität aufblitzen lassen. Super Fernschuss in der dritten Minute, den er gut trifft. Und auch generell gegen so ein Mittelfeld mit Stiller und Karasor muss man sich erstmal so frei da bewegen und sich aufdrehen und Tempo aufnehmen. Ich bin großer Fan. Hoffentlich.
Voll.
Hoffentlich macht der Adamu-Abgang nichts mit ihm.
Also es gab ja sogar dann direkt nach 4 Minuten diese durchaus der gute Schuss von Yuito, wo er so an der 16er-Grenze schießt und der Ball nur knapp über die Latte geht. Allgemein finde ich, dass die ersten 5 Minuten oder so in diesem Spiel kam man richtig, richtig gut rein. So ein bisschen was jetzt mehrmals passiert ist in letzter Zeit, meistens nach der Pause, verrückterweise, aber jetzt halt auch zum Spielstart, dass die wirklich ersten Minuten, man kam sehr, sehr bissig rein. Yuito war viel aktiv, wie du auch meinst, gut angelaufen gegen die Doppel-6. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann hat sich's aber halt relativ schnell ein bisschen beruhigt oder beziehungsweise Stuttgart hat das Heft ein bisschen an sich gerissen. Trotzdem fand ich, dass man dann gegen den Ball wahnsinnig stark agiert hat und wirklich ja einfach sehr, sehr gut stand, wie eigentlich auch schon zuletzt.
Genau, man hatte selbst nicht wirklich sich Chancen erarbeitet, aber man hat eben gut dagegen gehalten. Die ersten Chancen für Stuttgart waren dann so nach 20, 30 Minuten. Das war einmal eine Ecke an den kurzen Pfosten, da war die Zuordnung ziemlich wild und Leveling kam sehr frei zum Kopfball. Und Arthur konnte da aus kurzer Distanz ziemlich gut reagieren. Und in der 30. Minute wäre eine Flanke fast reingesegelt, die Arthur da so über die Latte lenkt. Danach gab es noch Gestocher er lenkt ihn nicht über die Latte, sondern er toucht ihn so weg an der Latte entlang. Danach gab es einen Gestocher und Undav kam zum Schuss und unser lieber Matthias Ginter, der liebt es einfach, die Gefahr zu erkennen und sich droppen zu lassen auf die Grundlinie und dann den Ball zu klären. Ich hätte gern so eine Compilation davon von den besten 10 Klärungsaktionen.
Das wäre geil, ja, das hätte ich auch gern. Ja. Steht richtig gut an der Stelle. Ja, da war dann schon die Phase, so die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit, wo schon Stuttgart wirklich überlegen war und wirklich gut in dieses Spiel reinkam und dann sich auch wirklich einige Chancen herausgespielt hat.
Das kam mir nicht so viel vor, als ich es live gesehen habe und in der Wiederholung, als ich die Highlights gesagt habe, war ich, oh ja, okay, ich verstehe Hoeneß doch schon ein bisschen.
Ja, absolut. Ich habe auch beim Schauen, ist mir gar nicht so krass aufgefallen, weil klar, du hattest dann diese Aufhorchaktion so nach 30 Minuten, wo Arthur, warum auch immer, gemeint hat, er muss den Ball zu Eggestein spielen, der aber völlig bedrängt war von Nathal und dann irgendwie der Ball bei Undav landet, sich zurücklegt und frei zum Schuss kommt, den Ball daneben setzt. Das war, glaube ich, so die Situation, die mir aus der ersten Halbzeit als Chance wirklich in Erinnerung geblieben ist. Als ich dann aber wirklich wie du dann auch die Highlights nochmal angeschaut habe und auch durch den Ticker ein bisschen durchgelesen habe, ist mir erst aufgefallen, wie viel es daneben halt wirklich noch gab. Das war schon ein starkes Chancenplus.
Ja, der Fehlpass von Atu war verrückt, da nach einer halben Stunde. Wo Nathal da dazwischen gesprintet ist. Und genau, es gab dann einfach ein paar Chancen. Hereingabe von Undav, auf Undav, der beim Schuss Ginter tunnelt und Atu ist da an der kurzen Linie. Und dann gab es noch so einen richtig guten Ball auf der linken Seite auf Undav, ziemlich vertikal in die Spitze, der sich aufdrehen kann und dann beim Schuss zum Glück wegrutscht. Also insgesamt kann man sich nicht beschweren, wenn man mit 1 in die Pause geht. Ich glaube, das kann man so sagen. Allerdings gab es noch es gab sogar noch eine Stuttgarter Chance. Leveling hat geflankt, Undaf hat verlängert und dann ist Atu, da hat es mich gewundert, dass Atu den Ball nicht abgefischt hat, sondern auf der Linie geblieben ist. Und dann gab es einen Kopfball aus ganz kurzer Distanz. Ich erzähle einfach weiter, Buddy.
Ist das okay?
Da fand ich, also Atu hatte diesen Fehlpass und Atu hatte diese eine Situation, wo ich dachte, eigentlich könnte er doch eher an die Flanke rankommen. Und dann hat er eher Glück, dass der Kopfball zentral auf ihn gesetzt wird und er den aus kurzer Distanz halten kann. Aber genau, da hätte man sich das 1-0 fangen können. Allerdings hat man vor der Halbzeit eben noch eine Großchance. Und
die war das, groß.
Die war sehr groß. Adamu hätte es nicht besser gemacht. Es resultiert nach einem Abstoß von Atubodu, der auf Matanovic geht, beziehungsweise der setzt sich durch im Zweikampf. Und danach ist so ein quasi Zweikampf-Kopfball-Doppelpass zwischen Scherhand und Matanovic, der dann am Ende noch verlängert. Und da kommt Scherhand sehr frei zum Abschluss, nimmt den rechten. Da wünsche ich mir natürlich als alter Fußballer, dass er den linken nimmt. Wenn er das nicht kann, wünsche ich mir, dass er mit dem rechten wenigstens das Tor trifft. Leider hat er links vorbeigeschossen. Man hätte die Halbzeit aber schon auf den Kopf gestellt, wenn man damit 1-0 als SC reingeht.
Absolut. Und trotzdem, das war die Szene, die ich vorhin dann auch gemeint habe, der Ball landet am Außennetz. Und ich habe das aber nicht gesehen, dass es Außennetz war und bin jubelnd aufgesprungen bei mir zu Hause, bis die Kamera zu Scherhand geschwenkt hat, der die Hände vors Gesicht schlägt. Und dann ist mir erst aufgefallen, oh scheiße, der Ball war ja gar nicht drin. Bitte, wirklich Riesenchance, weil er wirklich frei war. Er macht halt so eine Volley-Direktabnahme quasi, ein bisschen mit einem Aufsetzer. Ich glaube, er kann sich auch nicht viel mehr Zeit lassen, weil dann, ich weiß nicht, wer es dann ist, von den Stuttgartern dann auch da gewesen wäre, um irgendwie in die Schussbahn zu kommen. Aber den irgendwie aufs Tor zu bringen, wäre schon wichtig gewesen.
Ja. Dann war Pause und in der Pause gab es auf beiden Seiten keine Wechsel, so rum. Und eigentlich, wie in der ersten Halbzeit, kommt der SC sehr gut aus der Pause raus. Und ich würde fast sagen, das war die beste Phase vom SC. Also es fängt direkt an mit so einem coolen Weiterleitung von Beste auf Suzuki, wo man denkt, er läuft alleine aufs Tor zu. Und ihm werden leider die Meter abgenommen.
Ja, wie hat es der Sportschau-Kommentator gesagt? Jelsch hat mehr PS als Suzuki.
Das fand ich stark. Sehr gut.
Ich glaube, er muss dort kreuzen, oder? Beim Laufen. Also er muss sich vor Jelsch irgendwie stellen und dadurch, dass er dann doch den Weg nach außen macht, kann Jelsch halt an außen die Meter aufholen und dann noch abgrätschen zum Schluss. Das war, glaube ich, die einzig falsche Entscheidung in der Szene. Ansonsten da aber wirklich gut griffig, weil es war ja, glaube ich, ein Eckball von Stuttgart, aus dem das resultiert ist, wo dann Stuttgart ein bisschen den Ball vorm 16er verspielt und dann wirklich gut unter Druck gesetzt von Yuito, der es ja quasi selbst einleitet und gut gesehen von Beste. Es war schon also für SC-Verhältnis richtig schön gekontert. Auch was jetzt in den letzten Spielen, also auch in Lille ist das schon aufgefallen und jetzt auch hier wieder, der SC versucht gerade wieder Tempo-Gegenstöße. Etwas, wo er nicht gut ist, wenn es darum geht, die dann abzuschließen, aber schon etwas, was man sehr lange nicht mehr gesehen hat.
Ja, das ist tatsächlich ein neues Element. Yuito hilft bei sowas.
Ja.
Ohne Ball wurde ihm halt im Vollsprint dann trotzdem, wurden ihm die Meter leider abgenommen. Ich habe mir zwei Sachen von der rechten Seite notiert auf Freiburger Seite. Einerseits hat man auch in Lienhards Abwesenheit versucht man lange Einwürfe mit Treu in dem Fall. Also man behält sich dieses unfassbar erfolgreiche Mittel bei. In dem Fall wurde es sogar ein bisschen gefährlich, weil Matanovic der Zielspieler war und ein Eggestein-Fernschuss, der links vorbei. Da wurde es
nicht mehr gefährlich, weil ein Eggestein-Fernschuss war.
Fair. Ja, das ist echt nicht seine größte Qualität.
Er rutscht zu seiner Verteidigung, er rutscht aber auch beim Schuss ein bisschen weg. Also.
Ja, ich keine Ahnung, wie der in dieser einen Bremer Saison so viele Tore gemacht hat, aber naja.
Und wie er einen Fernschuss im Pokalfinale gemacht hat, gell? Also ja. Da hat es auf einmal funktioniert.
Genau. Und es gab noch einen Angriff über rechts. Und das finde ich jetzt spannend, weil wenn Beste da spielt als Linksfuß, dann spielt er die oft im ersten Touch direkt ins Mittelfeld, beziehungsweise so in diesen Stürmerraum rein, in den Zehnerraum rein, muss man eigentlich sagen. Und das war relativ blind von ihm da reingepasst und Mansambi und Matanovic haben damit gerechnet. Also für mich ist es klar, dass man da das irgendwie einstudiert. Wir spielen besser an der Linie, an der Leiter direkt weiter ins Zentrum und die Spieler wissen, dass der Ball kommt und sind deswegen zuerst am Ball. Das fand ich sehr deutlich, dass das ein, weil es jetzt auch nicht das erste Mal ist, das Beste das macht und da Chancen draus kreiert werden. Genau, da hat sich dann Mansambi am Ende dagegen entschieden, Scherhand links mitzunehmen, sondern hat den Abschluss mit links gesucht, den er dann drüber gebolstert. So, und diese Druckphase hat man leider nicht, da hat man leider nichts Zählbares rausgeholt. Und dann würde ich fast sagen, also es gab die Großchance von Elkanus, der wird durchgesteckt und Atubolu am kurzen Pfosten bäumt sich so ein bisschen vor ihm auf und macht es gut zu, das Tor, spitzer Winkel. Ist ja meine, ich nenne das ja immer die Schwolo-Baumann-Schule von früher. Sich da so, ich kann es jetzt vormachen, das bringt den Hörern nichts, aber sich so mit breiten Beinen und breiten Armen so am kurzen Pfosten aufzustellen, dass man so viel wie möglich abdeckt. Kronenberg wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Da hat sich ein bisschen Rosenfelder sehr leicht abkochen lassen in der Situation. Da kommt er irgendwie gar nicht mit oder sieht das nicht. Und sprintet dann zwar noch mit, aber das ist schon, da kann man auch so eine der Situationen in diesem Spiel, wo es echt einige gab, wo man sich bei Arthur wirklich bedanken konnte.
Yes. Arthur insgesamt ein gutes Spiel, da kommen wir auch nochmal drauf. Dann gab es die ersten gelben Karten. Sowohl für Karasor, der Beste im Gesicht trifft, als auch Beste, der Elkanus kreuzt. Wäre jetzt eine gute Frage an Julian, ob das Spiel da hitziger wurde und auch im Stadion. Können wir beide nicht
beurteilen. Wir wissen es nicht. Nee.
Genau, und also ich finde, also man hätte in dieser Phase nach der Halbzeit hätte man halt ein Tor machen können. Ja. Und klar, man hätte auch mit der Scherhand-Chance Ende der ersten Halbzeit ein Tor machen können. Aber auch jetzt kommt wieder eine Phase, wo einfach Stuttgart insgesamt besser am Ball und ein bisschen gefährlicher wirkt und Freiburg hält halt dagegen. Es gab noch eine Ecke von Scherhand, wo Ginter am kurzen Pfosten reinkommt, der drüber köpft. Aber
wir hatten noch den Schussversuch von Yuito, der nach so ein bisschen hin und her in den Strafraum geht, sich den Ball auf rechts legt und der Ball wird dann aber abgeblockt. Das ist jetzt kein, also es resultiert kein Superschuss draus. Er macht so den Grifo. Er zieht nach innen an der 16er Kante und schießt. Aber ja, also in der Phase musst du dann halt eigentlich treffen. Vielleicht ist auch das so wieder das, was ich vorhin noch meinte, was dann Schuster meint. Er sieht dann halt diese eigentlich durchaus solide zweite Halbzeit, wo man durchaus auch Chancen hatte, zu treffen. Und oder wirklich ins Spiel auch reinzukommen. Und dann ist halt, glaube ich, so eben dieser Nackenschlag zum Schluss halt, der wiegt halt schon heftig.
Ja, es gab noch einen Kopfball von Undaf, wo Rosenfelder wegrutscht, der ziemlich zentral auf Atubolu kam und so. Dann kamen die ganzen Wechsel, also bevor ich jetzt auf das Demi-Tor komme, es kamen die ganzen Wechsel, also auf Freiburger Seite kamen dann eben
Osterhage und Irie für Beste und Mansambi und kurz danach Grifo und Höhler für Suzuki und Scherhand.
Dankeschön. Und in der 78. Minute hat sich Treu verletzt und musste raus. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes.
Das ist immer schlecht, wenn sich jemand einfach an den rechten hinteren Oberschenkel hält. Wäre bitter, weil Treu spielt aktuell richtig gut, finde ich. Und danach weiß Stuttgart, wie sie zu spielen haben. Nämlich diese rechte Seite, wo Irie davor schon gespielt hat und jetzt durch einen eingewechselten Ogbus auf der Seite, die attackieren ganz klar mit diesem Plan jetzt diese Seite für den Rest des Spiels.
Und schon auch gut von Stuttgart, das direkt zu machen, ne?
Leider, da kann ich leider auch nichts gegen sagen. Gut vorbereitet und dann gut gesehen von Hoeneß an der Stelle. Ab da, also ab dieser Auswechslung für die letzte 10, 15 Minuten dieses Spiels, schnürt Stuttgart den SC komplett ein.
Ja. Passiert erstmal auch immer noch nicht unfassbar viel. Also man merkt das ja, wenn dann Chabot einen Fernschuss auspackt, also man verteidigt es dann irgendwie kompakt. Aber ja, besagter Ogbus sollte auch im Zentrum der Aufmerksamkeit sein in diesen letzten Aktionen. Hat auf rechts den Ball. Nerviger Ballverlust. Osterhage ist auch schon hinter ihm zu weit aufgerückt und die können auf links umschalten. Sehr guter Ball von Undaf von der linken Seite in den Rückraum zu Demirovic. Also der Ball. Ich muss alles zurücknehmen, was ich jemals über Undorf gesagt habe. Das tut mir sehr leid. Geiler Zocker. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten hitzigen Thema. Ermedin Demirovic, so eine schöne Ballannahme, dass der Ball so halb Volley droppt und dann knallt er den rechts oben rein.
Weißt du, Ermedin Demirovic, Traumtore gegen SC, die haben jetzt schon so viel Tradition und jetzt weiß ich, verstehe, was Hoeneß vorhatte. Er hat ihn nämlich nicht starten lassen, aus dem Grund, weil der SC hat ja immer gewonnen, wenn Demi irgendwelche Traumtore macht. Er hat ihn einfach so spät gebracht, dass der SC gar nicht mehr aufholen konnte. Das war der Gameplan von ja, Hoeneß von Anfang an in diesem Spiel.
Ich sag, er ist ein guter Trainer. Mhm. Ja, also, an der Personalie Ermedin Demirovic reiben sich auch sehr viele auf. Du gehörst auch dazu.
Ja, da wehre ich mich auch nicht gegen diese
Take. Nee, ist ja alles fair. Ich mag das erstmal in erster Linie. Also ich finde, also jetzt verstehe ich total, er hat das Tor nicht gegen Leipzig gemacht. Und ich verstehe total, dass er dann in irgendwelchen Interviews nicht das Spiel mit dem SC Freiburg im Pokalfinale als sein wichtigstes Spiel oder sowas oder eines seiner wichtigsten Spiele tituliert hat. Und gegen wen war es mit dem Torjubel? Gegen Augsburg, logischerweise.
Als er bei Augsburg noch war, genau, da hat es ja dann angefangen eigentlich.
Genau, das war dann vor der Südtribüne im neuen Stadion.
Genau, mit Mergin Berisha zusammen.
Genau. Und also, für Ermedin Demirovic lief seine Zeit in Freiburg wahrscheinlich nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und keine Ahnung, was da alles vorgefallen ist und wie sehr er im Unreinen mit seiner Zeit beim SC ist und so. Rein, also jetzt sind wir ja nicht neutral, weil wir sind ja ein Freiburg-Podcast und offensichtlich Freiburg-Fans, aber so ein bisschen sticheln und ein bisschen dann feiern, wenn man gegen den Ex-Verein trifft. Ich schaue das lieber und ich finde das irgendwie geiler und ehrlicher als so, oh, ich jubel nicht und es tut mir so leid und keine Ahnung. Ich weiß, diese Meinung von mir ist nicht sehr breit, sehr weit verbreitet, sehr breit verbreitet. Sehr gut. Aber meine Güte, also ich verstehe auch, dass man das dann nicht mag, dass er ein Tor gegen uns geschossen hat, aber lasst den Typen doch sich austoben und jubeln und meine Gott, dann vielleicht kotzt es euch auch an, aber ein paar Kommentare waren meiner Meinung nach drüber. Das ist mein Take.
Ja, ich sehe das komplett anders.
Gut, hau raus.
Weil, also ich bin erstmal grundsätzlich bei dir. Ich fände auch dieses Nicht-Jubeln dürfen, finde ich völliger Schwachsinn. Also das regt mich immer auf. Weil das ist so, ja, also du bist bei einem neuen Verein angestellt, jubel von mir aus. Das kannst du machen. Es geht aber um diese ganze Art und Weise, wie es gemacht wird. Und wie man sich dann halt auch in vielen Aktionen danach verhält. Ich glaube, den Fehlschuss im Pokalfinale, also klar, jeder fehlt den Scheiße. Also nicht nur den Elfmeter-Fehlschuss, sondern viel schlimmer halt dieses Ding in der Nachspielzeit, in der Verlängerung, wo wir halt den Titel gewonnen hätten. So, das ist halt einfach so. Aber keiner hat ihm dieses Ding in irgendeiner Weise übel genommen in seiner Zeit. Er wurde aufgebaut, er wurde damals bejubelt. Man hat ihm ja sogar den Wechsel nach Augsburg gegönnt. Man hat dann damals, als das dieser Wechsel war mit Gregorisch, hat man sich zwar ein bisschen gefragt, ist das jetzt ein guter Deal für ein SC? Aber das war ja auch die erste Zeit, was für beide Seiten absolut super war.
Oder war es ambitionslos, weil Demirovic doch viel mehr Potenzial hat als Gregorisch?
Naja, zumindest hätten wir wahrscheinlich wirtschaftlich einen besseren Deal gehabt bei einem Spielerverkauf dann. Aber alles gut. Das war ja die Zeit, wo ich habe mich da auch die erste Phase sogar gefreut für ihn, weil ich gedacht habe, hey, ist sau cool, er hat jetzt einen Verein gefunden, da wird er sogar Kapitän, Spiel trifft, cool für ihn. Passt doch. Wir hatten mit Gregoritsch ein cooles Jahr, war ja alles super. Und dann kommt eben dieser erste Torjubel, der halt schon einfach unfassbar unnötig war und die Begründung, gegen die Süd zu jubeln, ja, da war halt eine Kamera. Okay. Nimmt man mal so hin, da weiß man schon, wo es hinkommt. Und seitdem hört es halt einfach nicht auf. Und es sind halt, also ich würde es mehr verstehen, wenn er sich einfach hinstellen würde und sagen würde, nee, ist mir einfach scheißegal, Ich hab keine guten Erinnerungen daran, war eine Scheißzeit. Und ja, mich freut's richtig, dass ich da getroffen habe, beispielsweise. Das würde ich viel lieber haben, als bei jedem Jubel. Oh, da steht eine Kamera. Oh ja, den Jubel mache ich immer. Oh, da sitzt meine Familie über der Freiburg-Bank. Nübel hätte den Ball ja gefangen. Ist ja nur Spaß. Ja, Alter, dann sag's halt einfach, dass es so ist. Und komm mir nicht so dumm.
Ah, okay.
Das ist das, was mich tierisch aufregt. Und das kommt halt für mich, ist es halt unfassbar undankbar für alles, was er halt an positiven Sachen dann auch von den Fanseiten eigentlich bekommen hat in der Phase, die für ihn zumindest zu diesem Zeitpunkt das bitterste Spiel seiner Karriere war. Und damit habe ich ein Problem. Nicht damit, dass er Tore gegen uns schießt, die leider alles sehr geil sind, das kann man ja, muss man ja auch anerkennen. Und nicht, dass er jubelt, sondern es geht um die ganze Art und Weise, wie er das verkauft. Und das stört mich, weil er trifft gegen Augsburg bei einem 4:0 letzte Saison. Ja, es ist halt einfach so. Ich habe extra geschaut, weil ich weiß, wie jubelt er gegen Augsburg? Er dreht sich zur Cannstatter Kurve, zeigt die Faust und gut ist. Also da braucht er mir nicht mit irgendwelchen fadenscheinenden Begründungen kommen.
Nein, offensichtlich ist er mit Freiburg nicht ganz im Reinen.
Ich mit ihm auch nicht. Und damit ist es, ich wünsche ihm wirklich alles Schlechte. Und da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Ich wünsche ihm wirklich sportlich alles Schlechte auf dieser Welt.
Ja, und da werden dir viele Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle beisegnen. Ich frage mich manchmal, ob es nicht eine überzogene Erwartungshaltung an einen Spieler ist, dass er so unfassbar dankbar sein muss, dass alle ihn so aufgebaut. Also ja, ich mag also das
ihm
auch.
Ihm scheint es ja nicht zu interessieren.
Also. Nee, und ach so, ich, also ein bisschen cocky, so ein bisschen edgy zu sein, finde ich halt manchmal auch ein bisschen witzig, aber das kann auch an mir liegen, das mag so sein. Aber ja, er hat dann gejubelt. Diesen Spruch im Interview danach finde ich tatsächlich auch wieder witzig mit dem Nübel hätte ihn gehalten. Also da wird es dann halt offensichtlich, dass er Atu eins auswischen oder dem SC eins auswischen wollte. Hat es dann gemerkt und hat so ein bisschen zurückgerudert. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch kein Demirovic-Trikot im Hängen und muss jetzt auch nicht immer den Konterpart spielen. Aber mein Gott, lass ihn halt machen.
Ja, weißt du, also wenn halt Schlotterbeck gegen uns trifft und sein Bizepsjubel auspackt, da hätte ich jetzt überhaupt keine Probleme damit, so als Beispiel. Aber es geht immer so um die Art und Weise, wie du halt damit umgehst. Und es ist halt, er zeigt es halt ganz klar so, ich kann mit dem Verein und mit den Leuten gar nichts anfangen. Die hassen mich, ich hasse die auch. Aber dann zeig's einfach komplett und sag halt nicht irgendwelche dummen Ausreden. Stell dich vor die Freiburger Bank, jubel vor der Freiburger Bank und sag auch im Interview gerne, ja, ich habe richtig Bock drauf. So, dann finde ich es, glaube ich, schon wieder cool. Weil das dann schon so drüber, wo ich denke, passt. Aber so in der Art und Weise. Oh, und natürlich kotzt es mich auch an, dass einfach in jedem scheiß Spiel passiert.
Ja. Also, sorry.
Das ist wirklich verrückt.
Wunderschönes Tor, ne?
Ja, natürlich. Sein scheiß Hacktor war geil. Diese ganzen Fernschüsse, alle Tore sind geil. Die Stuttgarter regen sich in den Wochen davor auf und wünschen sich einen neuen Stürmer, weil die Vollkrise bekommen. Die reden über ihn wie wir über Adamo teilweise. Und dann haut der gegen uns immer diese Dinge raus. Das kotzt mich doch natürlich noch zusätzlich an. So, jetzt habe ich genug gekotzt darüber.
Ja.
Mann, das Demio, ich wollte jetzt irgendwas, ob es demotivierend ist, aber Demio, das passt nicht.
Ja, wie gesagt, hier werden mehr Leute deiner Meinung sein als meine, aber das ist damit kann ich leben.
So, ich mag dich trotzdem.
Das ist okay. genau, über das Spiel haben wir ausführlich gesprochen. Ach nee, es kommt noch eine Szene.
Es kommt noch eigentlich, womit Ogbus alles hätte wieder gut machen können.
Der Ballverlust vorm Tor ist erstmal schon mal scheiße. Ne?
Genau, lass uns vielleicht genau da noch mal ganz kurz über der Ballverlust ist scheiße, er wird halt unter Druck gesetzt, kann passieren. Mich nervt da aber fast schon ein bisschen Osterhage mehr in der Situation, weil Osterhage völlig ohne Zwang nach vorne läuft und Undaft einfach dort stehen lässt auf der Außenbahn, der dann gar keinen um sich hat. Das ist, die Entscheidung, die verstehe ich in der Situation nicht, aber klar, Ogbus darf den Ball da halt nicht so verlieren, trotz allem.
Genau, Irie geht dann noch raus, versucht zu doppeln, anstatt irgendwie in den Rückraum.
Er geht halt raus, weil er denkt, Osterhage kommt nicht hinterher und er muss da irgendwie, das war halt dumm und dadurch wird Demirovic frei. Deswegen, Osterhage hat da mehr, finde ich, an dem Tor dran, als man es überall liest, weil sehr viel immer Ogbus und ihre Jäger reinkommen. Aber ich finde schon, die Bewegung, die Osterhake da macht, sind wirklich falsche Entscheidungen.
Ja, und dann in der letzten Minute der Nachspielzeit quasi, oder das war, glaube ich, sogar schon drüber, schlägt Grifo eine Flanke rein von der linken Seite. Die landet am Ende sogar bei Ogbus, nicht gut verteidigt von Stuttgart. Der macht eine richtig gute Rechts-Links-Kombo mit seinen beiden Füßen auf engstem Raum gegen zwei Spieler.
Ogbus in den Sturm, also.
Naja, da haben wir doch die Lösung. Und trifft dann den Ball leider nicht richtig, beziehungsweise flach ins Kurze, so dass Nübel ihn gut halten kann. Wenn er ihn links reinlegt, ist das Ding drin. War wahrscheinlich selbst überrascht, was er da gemacht hat. Aber, wenn das da 1-1 ausgeht, mega geil.
Und ja, und dann hätte ich mir gerne einen gewünscht, der dann vor Demir jubelt. Aber ja, nein, also das wäre überragend gewesen. Weil das ist dann halt auch so, nicht nur auf rein sportlicher Ebene, du hast jetzt gerade einen Punkt geholt, kurz vor Schluss, irgendwie nach dem Nackenschlag, sondern das, glaube ich, auf emotionaler Ebene hätte das richtig, richtig reingehauen, dieses Tor.
Ja, absolut.
Aber war nicht so, und dann ist es halt auch an der Seitenlinie ein bisschen eskaliert. Wo ja, dann auch Schuster Geld bekommen hat.
Genau, der hat sich in der Pressekonferenz danach entschuldigt. Das war irgendwie mit Mittelstädt und ihm, und Demi hat auch noch Geld bekommen, irgendwie fürs Meckern und keine Ahnung.
Ja, es gab irgendwie Trash-Talk mit Ogbus an der Seitenlinie wegen einem vermeintlichen Foul dann irgendwie, wo Demi sich aufregt, dann kommt Schuster mit rein, dann stellt sich Mittelstädt dazwischen und pöbelt gegen Schuster. Und da sind die Emotionen ein bisschen hochgekocht, weil Hoeneß kam dann, glaube ich, auch noch mit rein, der sich, glaube ich, beschwert hat, warum jetzt irgendwie seine Spieler Geld bekommen. Man könnte fast meinen, es wäre ein Derby, auch für die Stuttgarter. Ja. Weißt du, ich finde es, vielleicht noch ein Wort dazu, ich finde es immer sehr, sehr lustig, auch wenn man dann so danach auf Social Media liest. Das Spiel hat doch für viele eine ordentliche Brisanz dafür, dass es natürlich kein Derby ist. Ich finde das immer sehr, sehr, sehr lustig, egal wie das Spiel ausgeht, egal von welcher Seite es auch kommt, es erheitert mich immer sehr, dass kein Derby so viel Emotionen jedes Mal hervorruft.
Du meinst, Demi hat sich den Verein absichtlich ausgesucht?
So weit habe ich noch gar nicht gedacht, aber jetzt ergibt ja alles Sinn.
Ja. Spieler des Spiels, Community, WhatsApp-Gruppe, Atubolu, Julian Atubolu, Patrick Atubolu.
Ich Atubolu.
Alex Atubolu, Patrick Atubolu. Seht ihr mal, sind wir uns alle einig. Gibt's auch noch in dieser SC-Welt. Klar, da waren jetzt auch zwei potenzielle Nationalkeeper für die WM auf dem Platz. Ich würde jetzt sagen, das Spiel ist jetzt nicht ausschlaggebend. Arthur hat sich gut verkauft, Nübel hat kein Gegentor kassiert, irgendwie von beiden gut. Beim Gegentor kann er nichts machen. Einen Wackler, der bleibt dann vielleicht doch ab und zu im Kopf. Da hat man vielleicht die Sorge, dass sein Herausspielen, und er hatte gegen Lidl auch schon einen Chup ins Aus, der nicht ankommt und so, dass er da nicht übertreibt, weil wenn er da 1-2 noch drin hat in dieser Rückrunde, dann bleibt das auf jeden Fall mehr im Gedächtnis als vielleicht seine Paraden.
Ja, absolut. Man hat ja eben das Ding gegen Wolfsburg gehabt, wo wir uns dann ja wirklich noch das Tor dann fangen daraufhin. Das von Undaf, das war eine Riesenchance, die macht Undaf, ich würde sagen, in mehr Fällen, als er das, dass er sie nicht macht eigentlich. Da war schon viel Glück dabei und das ist schon eine Szene, die in diesem Spiel, glaube ich, häufiger gezeigt wird, als wirklich die ein paar sehr, sehr guten Paraden, die er halt rausgehauen hat. Und das ist ein bisschen schade, damit, ja, das bleibt hängen. Ja, da bin ich echt bei dir.
Yes. Und dann machen wir da den Deckel drauf auf dieses Spiel. 1-0 verloren. Tabellarisch kann man vielleicht kurz sagen, ist auf jeden Fall ein 8-Punkte-Gap jetzt zu den vorderen 6 Plätzen. Leverkusen hat noch ein Spiel weniger. Wir kommen gleich auf die Bundesliga zu sprechen, aber man ist jetzt gerade so the best of the rest mit Frankfurt quasi. Und das wird sicherlich spannend. Also die Top 5, 6 Plätze sind jetzt erstmal weg.
Ja.
Und mit Dreifachbelastung, glaube ich, wird das auch schwierig.
Glaube ich auch. Also
vor allem, wenn man auch noch einen Stürmer wie Adamu abgibt.
Ah, Hätten wir mal Gregoritsch zurückgeholt, der hat nämlich doppelt getroffen am Wochenende.
Das wird jetzt mein Running Gag.
Ich will ganz noch kurz auf die Frage antworten. Wenn man es halt wirklich schafft, bis zum Schluss um diesen 7. Rang mitzuspielen, wäre mega geil. Wenn man den behaupten kann gegen Frankfurt, wäre unglaublich stark, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass kein 7. Platz europäisch spielen wird, weil so die DFB-Pokal-Teams, Bayern ist dabei, Dortmund ist dabei, Stuttgart ist dabei, Leipzig ist dabei, Leverkusen dabei, wir sind dabei. Da sollte eigentlich der 7. Platz sollte für Europa reichen. Und das sollte schon das Ziel sein, finde ich.
Oder halt Frankfurter Weg.
Trainer schmeißen?
Sehr gut. Ja, halt für die Euroleague über den Pokal oder für die Champions League über die Euroleague. Beides möglich.
Ich nehme beides einfach, dann.
Voll.
Wir sind ja immer noch bei unserem Euroleague-Sieg-Tipp. Trotz allem, trotz Adamu-Abgang, Alex?
Wir geben durch einen Euroleague-Sieg Frankfurt einen Conference-League-Platz oder sowas. Geht das?
Ja, doch. Wenn wir uns über die Euroleague für die Champions League qualifizieren, dann geht unser internationaler Platz irgendwo anders hin, ne?
Ja, dann müssen die Frankfurter uns lieb haben. Das fällt denen schwer, glaube ich. Grüße gehen raus. So, bevor wir die Bundesliga machen, weil wir dann am Ende zu Werder Bremen kommen, ich gehe kurz die anderen Teams durch und du fängst an mit den SC Frauen.
Ja, genau, die SC Frauen haben in Hamburg gespielt nach der bitteren Niederlage in Köln letzte Woche, haben 2-0 gewonnen, schönes Tor von Julia Schierli nach einem richtig gut geschlagenen Ushuku-Standard. Firmly legt den super ab, Schierli haut ihn aus 5 Metern rein und später dann schöner langer Ball auf Außen, auf Biens, die eingewechselt wurde. Perfekte Hereingabe in Firmly zum 2-0. HSV hat eine rote bekommen, direkt nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit durch eine Notbremse, kann man pfeifen, kann man nicht pfeifen, es gibt keinen VAR, beim Frauenfußball war okay. Firmly wäre wahrscheinlich durch gewesen, aber so klar war es nicht, war schon sehr weit vorm Strafraum. War ein echt gutes Spiel nach so nicht ganz so guten ersten 10 Minuten. Danach hat man das Spiel echt an sich gerissen, war die absolut bessere Mannschaft, verdient gewonnen, wichtiger Sieg, um nicht ganz den Anschluss zu verlieren. Man ist da immer noch mittendrin im Getümmel ein bisschen, so um diesen vielleicht möglichen 3. Platz. Muss ich da aber schon natürlich jetzt ein bisschen sputen und einfach wird's nicht, denn jetzt am Freitagabend im Dreisamstadion gibt es das Spiel gegen den FC Bayern München. Alle, die es nicht so verfolgen, Bayern hat 15 Spiele, davon 14 gewonnen, ein Unentschieden bei 57-4 Toren.
4 Tore nur gekommen.
Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dort etwas zu holen, ist gering. Man hat allerdings
je länger eine Streak ist, desto wahrscheinlicher.
Jede Serie reißt. Ja. Man hat die letzten Heimspiele immer gut performt gegen Bayern. Und das Stadion scheint gut voll zu werden. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets in allen Kategorien. Die Ost ist aber geöffnet worden. Da sind viele Sitzplätze schon weg. Sind viele Sitzplätze weg. Kommt hin. Das wird, glaube ich, trotzdem cool. Wird ein schöner Abend. Abendspiele im Dreisamstadion sind eh immer toll. Und hoffen mal, dass das Wetter noch ein bisschen mitspielt. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis. Wir hatten das auch in der Frauenfolge angesprochen. Die FG plant aktuell Auswärtsfahrten zu etablieren, auch für die SC Frauen, also einen Bus zur Verfügung zu stellen und zu Auswärtsfahrten zu fahren. Da ist die erste Idee am Montagabend in 3 Wochen zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt zu fahren. Aktuell ist da die Resonanz noch nicht besonders groß, nicht verwunderlich, weil Montagabend 18 Uhr ist jetzt nicht die perfekte Anschlusszeit, das heißt, da werden viele Leute wahrscheinlich eher frei nehmen müssen dafür. Aber trotzdem, falls ihr Bock hättet, dort mitzufahren, wir hauen einen Link noch in die Shownotes von einer Google-Umfrage von der FG. Da könnt ihr euch noch melden, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten ist auf jeden Fall geplant, zum letzten Saisonspiel nach Essen zu fahren. Da haben sich auch schon einige Leute drauf gemeldet. Das heißt, das wird sehr, sehr sicher stattfinden. Meldet euch gerne, wenn ihr dort mitmachen wollt. Ich versuche bei beiden dabei zu sein und würde gerne beiden Fahrten mitmachen, so sie stattfinden. Genau, nur dazu.
Cool, den Link mir zu schicken, darfst du nachher nicht vergessen.
Das mache ich.
wird Ich fand's spannend. Ist VAR in Planung für die Frauen oder hat das auch infrastrukturelle
Probleme? Eher zweiteres. Also die Kosten sind einfach noch zu hoch, weil es halt doch auch Stadien gibt,
ja,
die lang nicht diese Möglichkeiten haben. Plus natürlich dann auch Betriebskosten vom DFB-Seite aus wahrscheinlich, ein VAR-Zentrum dafür auf die Beine zu stellen und so.
Schiedsrichter.
Also geplant ist es grundsätzlich, aber es gibt jetzt noch keinen Zeitrahmen oder so. Also okay, bisher sind wirklich nur die internationalen Turniere eigentlich damit ausgestattet.
Alright. Die zweite Mannschaft startet, wie schon hier erwähnt, erst am 22. Februar gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Hatten jetzt einen 3:2 Testspielsieg gegen Homburg. Doppelpack Çatak. Aha. Chillt doch mal. Ist doch alles gut.
Çatak.
Ja. Oh, perfekt. Mein großer Plan dahinter ist natürlich, dass einer hochgezogen wird und dann Mika Reifsteck, der eher in der zweiten Reihe war, dann in der zweiten Mannschaft auftritt. Und die U19 spielt am Sonntag ihr erstes Spiel dieser zweiten Runde bei 1860 München. So, die Leihspieler, die Liste ist ein bisschen länger geworden. Robert Wagner bei Dresden hat 1:1 gegen Bielefeld gespielt und sich in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte abgeholt. Berkay Yilmaz bei Nürnberg hat 1:1 gegen Münster gespielt, durchgespielt als Linksverteidiger, zurück nach seiner Gelbsperre im letzten Spiel. Muslia Fortuna Düsseldorf 2:1 gegen Paderborn gewonnen, wichtiger Sieg, Vorlage dabei, gute Laie, da ist er happy. Das sieht ganz gut aus. Noah Weishaupt kam zur Pause bei Hannover rein. Die haben 1:2 in Magdeburg gewonnen. Und das 2:1 für Hannover durch den Ex-Freiburger Enzo Leopold. Ja, bei Hannover tümmeln sich auch ein paar.
Ey, und Enzo Leopold, der ist ungelogen mittlerweile wirklich einer, also wenn nicht sogar der beste Spieler für mich in der zweiten Liga. Das ist brutal. Der Woche für Woche liefert der ab.
Ja, das ist wirklich stark. Das ist cool zu sehen. Das ist lustig, ne, mit Hannover und Dresden und generell die zweite Liga, da tummeln sich echt einige.
Wahnsinn, ja.
Merlin Röhl wurde nicht eingewechselt, saß 90 Minuten auf der Bank beim 1:1 von Everton in Brighton. So, und dann kommen wir zu den zwei, die dazugekommen sind. Ich mache erstmal Junior Adamu. Der hat logischerweise noch nicht gespielt, weil er erst seit gestern in Glasgow ist. Morgen Abend am Mittwoch, für euch wahrscheinlich heute oder gestern, hat er die Möglichkeit, mit seinem ersten Spiel auf sich aufmerksam zu machen gegen Aberdeen. Dann haben die ein Pokalspiel, dann haben die wieder ein Ligaspiel und dann spielen sie auch schon gegen Stuttgart in der Zwischenrunde. Also es gibt jetzt einige Spiele, wo er auf Minuten kommen kann und hey, einen Junior Adamu Demirovic-Jubel gegen Stuttgart hätten wir, glaube ich, nichts einzuwenden.
Das wäre sehr, sehr fun. Leider an der Stelle, glaube ich, es gab schon das Rückspiel gegen Harz. Das heißt, das ist, glaube ich, erst letzte Woche passiert oder so. Das wäre sehr fun gewesen, Adamu gegen Schwolo zu sehen. Das wird leider nicht passieren.
Naja.
Vielleicht kann es aber in dem Pokal, im Scottish Cup noch passieren, in einem der nächsten Runden. Ich kenne mich dabei das System nicht aus.
Ich auch nicht. Und Ehren Dingchi ist ja auch offiziell eine Laie bei Heidenheim. Und da kommen wir auch direkt zur Bundesliga. Die haben zwischenzeitlich 2:1 geführt. Er hat eine Vorlage offiziell bekommen, obwohl das nach dem Tor war, wo Ibrahimovic irgendwie 5 Leute aussteigen lassen hat. Dann war irgendwie kurz Dingchi involviert und dann hat Nihus das Tor gemacht. Also guten Scorer abgestaubt. Die haben dann am Ende 3:2 gegen Dortmund verloren. Mit einem guten letzten Elfmeter von Kirassi, der noch drüber gechuppt hat. Das fand ich sehr schön.
Genau. Auch ein großer Spieler, Nico Schlotterbeck, der den Ball sich zuerst geschnappt hat und ihn dann doch Kirassi in die Hand gedrückt hat. Mhm. Das macht einen richtigen Captain quasi aus, das Selbstvertrauen eines Spielers wieder aufzurichten.
Der Nico Schlotterbeck, der sagt, dass er Meister werden will und dann von der Vereinsführung ein bisschen zurechtgestutzt wird, oder?
Also, das ist wild, wenn du als Tabellenzweiter sagst, hey, natürlich will ich Meister werden. Also, alles andere wäre auch bescheuert. Und dann sowohl Kehl als auch Kovac da sich hinstellen und sagen, ja, nee, das ist drüber. Und intern kriselt es schon darüber. Und schon wieder so weit, weil ja eh die ganze Vertragsverlängerungsthematik da aktuell läuft, sogar ein Argument wäre, diesen Vertrag nicht zu verlängern. Und oder das irgendwie das, oder andererseits, dass auch Nico das auf einmal dann nicht mehr will. Also ich würde da auch nicht bleiben wollen, ich kann ihn voll verstehen. Also
ja, der verpisst sich 100% zu einem richtigen Top-Verein.
Also ich hatte eigentlich gedacht, dass wenn halt Upamecano das Ding nicht verlängert bei Bayern, wo es jetzt danach aussieht, dass er einfach jetzt im Sommer schon zu Bayern wechselt.
Das wäre jetzt mit diesen Aussagen ein geiler Move.
Ja, schon. Also wenn er in Deutschland wechseln würde, dann eh nur Bayern, das ist ganz klar. Oder wir. aber ich, also du kannst doch nicht angegangen, also du kannst doch nicht kritisiert werden, dass du sagst, hey, natürlich will ich Meister werden und noch ist nichts verloren. Also tut mir leid, was sind wir denn? Also klar, wenn das jetzt ein nächster Spieler sagen würde, würde ich sagen, hast du mal auf die Tabelle geguckt, wird jetzt so langsam schwer. Aber bei Dortmund sind es nur 6 Punkte und es sind immer noch 14 Spiele.
Ey, ich glaube, der kann sich fast aussuchen, ob das Real oder Barca oder Liverpool oder Man U oder keine Ahnung.
Boah, Liverpool wäre geil. Da würde ich ihn sehen irgendwie. Ja.
Also, alles möglich. Das wird spannend. Großer Fan. Genau, die haben dann am Ende 3-2 gewonnen und sind deswegen, wie gesagt, nur 6 Punkte hinter Bayern, weil Bayern anfängt irgendwie ihren Frühjahrsflauten-Modus zu kommen. Keine Ahnung. Die haben nur 2-2 gegen den Hamburger SV gespielt. Klar, viele Spiele, etc., etc. Aber, also ich will nicht wissen, wie viele da 6-0 oder 7-0 beim Kicktipp getippt haben.
Ich unter anderem. Ich glaube, ich habe 4-0 oder 5-0 getippt.
Vuskovic, geiler Spieler.
Ja. Wieder starkes Spiel. Also, der ist eigentlich viel zu gut für Hamburg. Aber, also, perfekte Laie für alle Seiten, würde ich sagen.
Voll. Genau. Ansonsten finde ich es nach wie vor verrückt, was für eine Saison Hoffenheim spielt. Die waren so diese eine Mannschaft, die da diese Saison oben reingerückt ist mit ihren Leistungen, was man nicht erwarten konnte vor der Saison. Souveräner 3-1 gegen Union Berlin.
Auch wieder gut gespielt. Also, erstmal, ja, es ist nur in Anführungsstrichen Union Berlin, aber die, was sind das, 5-6 Spiele jetzt in Folge allesamt gewonnen. Das ist schon gut, was die spielen. 5 Stück.
Ja. Unser neues Lieblingsteam Augsburg mit Keitel, Kevin und Gregal hat dank eines Doppelpacks von Gregal 2-1 gegen St. Pauli gewonnen.
Wichtige
Punkte. Das freut
mich
sehr für ihn.
Also aber für ihn freut es mich sehr. Mich freut es für ihn total. Finde ich mega geil. Mich kotzt es aber an, dass es für Augsburg macht und gegen St. Pauli. Aber für Augsburg richtig wichtige Punkte da unten drin. Haben sich ein bisschen jetzt dadurch gelöst.
Ja. Köln hat am Freitagabend einen sehr wichtigen Dreier gegen, das habe ich gesehen mit meinem Kölner Trainerkollegen. Also was Wolfsburg veranstaltet, ist eine bodenlose Frechheit.
Das ist wirklich krass.
Mit den Spielern, also die hatten einen Matchplan, das war Maxi Arnold, lässt sich links hinten fallen, glaubt er wäre Toni Kroos, schießt lange Bälle auf Eriksen und Wimmer und Co. Und hoffentlich setzen sie sich irgendwie durch. Das war der Matchplan. Richtig, richtig schlecht von Wolfsburg und richtig wichtige Punkte von Köln im Abstiegskampf, beziehungsweise um sich ein bisschen Puffer zu verschaffen. Frankfurt kassiert komischerweise 3 Gegentore gegen Leverkusen. Wer konnte damit rechnen? Und als letztes, bevor wir zu Bremen kommen, auch eine riesengroße Überraschung. Urs Fischer schafft es mal wieder. 2-1 in Leipzig.
Wahnsinn.
Ja.
Wieso schaffen wir nicht solche Spiele mal bei Top-Teams?
Weil wir ganz stabil unsere Punkte gegen die Kleinen holen, Paddy.
Ja, fair.
Aber auch nicht immer so. Naja, so, Werder Bremen, unser nächster Gegner. 1-1 gegen Borussia Mönchengladbach gespielt, nach einem Last-Second-Ausgleich von Keke Top. Werder Bremen hat seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielen nicht mehr gewonnen in der Bundesliga. Der letzte Sieg war gegen Wolfsburg am 7. November. Und wie wir jetzt wissen, wird nicht mehr Horst Steffen auf der Bank sitzen gegen uns. keine Ahnung, ob sie das hinkriegen bis zu unserem Spiel oder ob da jemand, ob Cedric Macchiardi übernimmt.
Wahrscheinlich. Also jetzt, nachdem sich ja heute herauskristallisiert hat, dass zumindest Bo Svensson von sich aus wohl abgesagt hat, weil er nicht findet, dass der Kader als auch die Gesamtsituation erfolgsversprechend ist, was ein Armutszeugnis ist. Also, dass ein Team da unten drin nicht die besten Voraussetzungen hat, ist, glaube ich, normal, aber das ist schon krass, wenn das wirklich stimmt, weil das ja auch die größte Kritik auch von Bremen-Fans aktuell ist, was die Vereinsleitung da seit dem Sommer fabriziert hat mit diesem Kader und auch im Winter jetzt nicht adäquat reagiert hat und dass eigentlich Horst Steffen eher so eine Art Bauernopfer gerade ist von einem Clemens Fritz. Und wenn die jetzt noch, wenn die beiden Bos nicht klappen, bin ich sehr gespannt. Jetzt kann David Deichstube hat vorhin mal den Namen Martin Demichelis, wer ihn noch kennt, in den Raum geschmissen. Ja, also ich kann mir mal gerade, also normalerweise Spiel mit neuem Trainer immer scheiße. Also für den Gegner, weil das ist immer Trainereffekt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber vielleicht hast du da mehr Erfahrung mit.
Also so oft wurde ich noch nicht gefeuert in meiner Trainerkarriere.
Aber vielleicht als Spieler, dass du Trainer hattest, die gehen mussten.
Nee, es ist, also ich erkläre mir das einfach nur so, erstens fangen alle bei Null an und man weiß nicht, wer spielt. Also man kann sich von der Spielvorbereitung bringt es oft nicht viel, sich die letzten Spiele anzuschauen und dann zu gucken, was haben die so gemacht und welche Spieler haben gut miteinander harmoniert, weil oft wird alles über den Haufen geworfen. Und dass alles bei Null anfängt, ist natürlich auch immer eine Motivationsspritze für den ganzen Kader, sich direkt auch zu zeigen. Und dann kann ich mir schon, wie wenn du deinen Arbeitgeber wechselst, Paddy, und du einen neuen Job anfängst oder einen neuen Chef hast, bist bei einem neuen Chef kommst du auch nicht unbedingt am ersten Tag zu spät zur Arbeit und machst vielleicht auch eine Stunde länger und auch ein bisschen intensiver und konzentrierter.
Da ist allerdings wirklich was dran. Trotzdem, jetzt mal ein bisschen auf den Ausblick, ich erwarte da jetzt schon einen Sieg. Also, das ist jetzt, also, so viel kann meiner Meinung nach ein Trainer nicht an diesem Team falschen. Und also es ist das Heimspiel, die sind 15. Ich erwarte da jetzt schon was.
Wir haben endlich mal eine Woche ohne Spiel unter der Woche. Das gehört auch dazu. Also man kann sich jetzt, weil nächste Woche ist es nicht so, da komme ich auch noch gleich dazu. Aber man kann sich jetzt voll auf dieses Spiel konzentrieren und ich erwarte da eigentlich auch einen Sieg. Also wer auch immer da auf der Bank sitzt,
nicht Cedric Adamu.
Macchiardi gegen Julian Schuster würde mich irgendwie 15 Jahre zurückschmeißen.
Ja.
Wo sie zusammen gespielt haben auf der Doppelsechs. Kann man irgendwie noch Ivica Banovic ins Stadion setzen und dann bin ich vollends glücklich? Oder
boah, geil. Also ich meine, Johnny Flum wird ja auf jeden Fall am Start sein als Verbindungstrainer vom SC. Ist der bestimmt noch irgendwo auf der Tribüne. Da haben wir den noch.
Kleine Reunion. Ja, stark. Vielleicht holt sich Bremen ja auch Robin Dutt zurück. Dann schließt sich der Kreis. Nee, ich hatte ja zum Spaß gesagt, dass sie sich Miro Klose holen, einfach nur jetzt mal unabgesehen davon, wie gut er das bei Nürnberg macht, weil das wäre natürlich Integration pur bei Werder Bremen. Und dann kann Sandro Wagner seine Bayern-Tournee weitermachen und zum ersten FC Nürnberg gehen. Das war meine These. Mal gucken. Genau, unabhängig davon, wir hoffen uns einfach einen Sieg und wir sind schon eine Spur besser als Bremen. Und da will ich auch nicht, um jetzt als letzten Kommentar, irgendwas hören von am Dienstag ist aber Pokal gegen Hertha, weil beide Spiele einfach bitte mit voller Power angegangen werden sollen. Und wir haben ja genug Stürmer zum Durchrotieren.
Genau, eben. Hab Bock.
Nice. Falls ich bei der Bremen-Folge hier nicht am Start sein werde, hit me up, wenn ihr in Berlin seid. Wir sind eine größere Truppe und darauf habe ich persönlich natürlich sehr viel Lust.
Ja, ich bin auch, ich finde es auch schade, dass ich es nicht hinbekomme, hochzukommen. Aber das ist einfach, wäre zu starker Aufwand, auch urlaubstechnisch und so, was man da alles machen muss. Das ist so 2 Urlaubstage für ein doofes Pokalspiel. Ist mir jetzt erst ab dem Halbfinale wert.
Ich habe die komplette Woche frei mit Resturlaub.
Oh, stark.
Und wohne in Berlin. Also alles entspannt. So, Party, Stunde 40. Adamu, Demirovic, Stuttgart, Bremen, alles dabei gewesen. Hat aber doch Spaß gemacht.
Ich glaube auch, ja. Ich hoffe, wir haben zumindest von allen Aspekten irgendwas reinbringen können, egal in welcher Thematik.
Ja, und ich weiß die WhatsApp-Gruppe aber trotzdem auch sehr zu schätzen. Ich bin respektvoll.
Ich bin gleich gespannt, wenn ich die mal wieder aufmache, wie viel zweistellige Nachrichtenanzahlen mindestens da jetzt schon wieder passiert sind während unserer Aufnahme. Ja, also ich finde es sehr, sehr cool. Es macht großen Spaß. Die letzten Tage, das war sehr, sehr cool, wie dort diskutiert wird, was da für Takes ausgetauscht werden. Zwischendurch ein paar funny Posts, ein paar Memes und so. Das ist schon ganz, ganz, ganz cool und immer, es artet nie aus. Finde ich gut.
Dem möchte ich mich anschließen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und euch eine gute Restwoche.
Mach's gut, Alex.
Ciao.